Guten Tag, liebe Filmmeute. Am 2. Juli 2016 war ich in einem Museum in Berlin, am Lustgarten, das alte Museum. Und da habe ich mir ein Kunstwerk angeschaut von Karl Friedrich Seyfert. Und zwar, ich habe reingeblickt in die blaue Grotte auf Capri. Und ich habe die Sonne gespürt, ich habe die feuchte Kälte der Grotte gespürt. Und irgendwie kamen mir dann so verschiedene positive Sachen, Momente, Konflikte hoch, und manchmal ist es ja so bei Kunstwerken. Und ich fand es den perfekten Einstieg für unser Gespräch über Terrence Mallings Tree of Life. Einerseits, weil das der Film ist, der das auch so ein bisschen in mir ausgelöst hat. Andererseits auch Berlin, ein Ort, wo ich unseren Gast Harry von Moviepilot kennengelernt habe. Wir haben uns schon 2015 im September kennengelernt. Wir waren zusammen im Kino, haben da schon über verschiedene Filme gesprochen, und wir haben eigentlich auch die letzten Jahre darüber gesprochen, wie wir einen Podcast aufnehmen wollen, und dann natürlich auch über Terrence Malick. Es gab eine Vielzahl an Filmen, aber Terrence Malick war immer der Name und Tree of Life. Und ich sag nur, willkommen, Hardy. Ich freue mich, bei dir zu haben, und sage Hallo.
Hallo, ich freue mich, endlich da zu sein. Du hast ja gerade angeteasert, dieser Podcast ist wirklich years in the making. Das ist wirklich krass. Also nicht nur, dass wir den schon lange einfach planen und dann, wie du auch meintest, mal, ich glaube, zwischendurch stand mal Night of Cups im Raum, ob wir den vielleicht besprechen. Und dann ging es irgendwann auf Tree of Life zu und wir hatten schon feste Termine. Letztes Jahr, ich weiß noch, dass ich den letztes Jahr dann geschaut habe, weil wir einen Podcast hatten, dann konnte ich nicht. Anfang oder Ende letztes Jahr konntest du nicht, und es ist wirklich wie ein Fluch gewesen. Deswegen ist es sehr surreal, dass wir es jetzt wirklich schaffen.
Ja, 2026 bringt uns Terrence Malick wieder näher. Also ein bisschen auch wie der Extended Cut von Tree of Life, der erwähnt wurde und dann später reinkam. Aber mich würde total interessieren, war eigentlich Tree of Life so deine erste Terrence Malick-Erfahrung?
Ja,
Oh, okay.
also ich habe auch eine ganz lustige Geschichte, nämlich das muss so 2000, ja, rund um die Zeit vielleicht, wo wir uns kennengelernt haben, oder noch ein bisschen früher. Ich glaube, ich war noch in der Schule, so 2014, aber war ich in der Videothek an der Kantstraße. Da gab es ja noch ganz viele Video Worlds, die haben ja mittlerweile alle zugemacht. Und da gab es dann aber auch schon einen Ausverkauf. Da fing es gerade so an. Deswegen bin ich hin und wollte mir einfach ein paar Blu-rays kaufen. Und dann stand da Tree of Life mit dieser Cannes-Auszeichnung drauf. Und ich sehe nur Brad Pitt. Ich kannte Terrence Malick überhaupt nicht. Hab nur gesehen, der ist ausgezeichnet worden. Und mein Kumpel Nicolas, der sich noch mehr mit Filmen auskennt als ich, hat mir gesagt, der ist gut, nimm den mal mit. Und dann habe ich ihn eingepackt und zu Hause geschaut. Und es war auch diese Zeit, wo ich so angefangen habe, überhaupt Filme in OV zu
Ah,
schauen.
okay, spannend.
Und bei Malick ist ja so ein Markenzeichen, dass auch sehr viel geflüstert wird und solche Sachen. Und ich weiß noch, dass ich da saß und ich habe fast nichts verstanden, was da gesagt wurde. Weil man sich ja auch erstmal irgendwie an diese Phonetik von OV gewöhnen muss. Klingt ja auch anders, weil es halt nicht im Synchro-Studio aufgenommen wurde und so. Aber dass mich der Film trotzdem total mitgerissen und eingenommen hat, weil diese Bilder einfach so krass waren. Also ich hatte so ein richtig hypnotisches Erlebnis mit dem, obwohl ich inhaltlich gar nicht so stark mitgekommen bin. Und das war irgendwie total die prägende Filmerfahrung für mich, dass ich gemerkt habe, okay, es braucht auch vielleicht gar nicht einen Plot, gar keine Story, damit ein Film für mich irgendwie funktioniert. Und das hat sich sehr stark auf alles ausgewirkt, was ich danach geschaut habe, wie ich Filme schaue und was ich für Filme mag und so
Wow, das
weiter.
ist ja total groß, wenn man sagt, das ist so einer dieser Filme, der die Tür dafür aufgemacht hat, ne? Wie man auch anders über Filme denkt und fühlt oder neue Gedanken bekommt. Ich weiß auch noch, wo ich den es zum ersten Mal gesehen habe, dass ich auch so eine Frustration hatte von Filmen. Es war so eine, ich muss sagen, ich war so ein bisschen von dieser Teilung von Hollywood Blockbustern und Arthouse-Filmen und Trash-Filmen irgendwie so ein bisschen gelangweilt, dass es irgendwie gefühlt damals diese Kategorien gab. Natürlich kann man das noch viel komplexer angehen, analysieren, aber ich hatte da so eine Frustration. Ich habe mich dann auch immer gefragt, weil ich auch sehr gerne so ins Museum gehe, deswegen auch so mein Intro, warum können Filme nicht so ein bisschen mehr mit dem Medium machen und intuitiver arbeiten, also nach Gefühlen, was ja auch manchmal so David Lynch auch versucht hat, natürlich. Und ich habe mich gefragt, okay, findet das in der Moderne gar nicht mehr Zeit, sondern eher gibt es diese Filme nicht mehr. Und das war vielleicht auch ein bisschen blind, weil ich dann mich nicht genug informiert hatte, aber als der Film wirklich rauskam und ich den auch gesehen habe, und ich habe den nicht im Kino gesehen, sondern ich habe den auch erst 2 Jahre später gesehen, tatsächlich im Studium, wo ich nochmal viel mehr Zeit hatte als in der Ausbildungszeit und auch mir Gedanken gemacht habe über Hausarbeiten. Und da habe ich den Film gesehen und der war für mich auch wie so eine Erlösung. Doch, es gibt diese Filme, nur ich habe sie bisher nicht gesehen. Und der Film hat mir auch damals, wie heute, aber das werde ich vielleicht noch später ausführen, damals auch so ein Gefühl gegeben, wow, das hat mir gefehlt im kulturellen Leben. Na, das hat mir irgendwie gefehlt, das zu erleben, ein Film, der mich auf diese Reise schickt und halt eben nicht alles im Dialog erzählt, aber auch nicht alles einfach nur komplett vage in Bildern behält, sondern für mich hat Tree of Life so diesen Spagat oder diesen schmalen Grat geschafft, tatsächlich irgendwie ein bisschen zu leiten, aber dass man genug für sich noch erschließen kann. Und das fand ich so großartig. Und dieses Intuitive, das habe ich dann auch weiterentwickelt tatsächlich für mich, dass ich es nicht nur konsumiert habe, sondern ich habe zu der Zeit sehr, sehr viel fotografiert. Das mache ich auch noch 3-4 Mal im Jahr. Aber ich habe dann tatsächlich eine Trilogie aufgenommen. Kann man auch noch bei Vimeo sehen, tatsächlich. Und da habe ich Gedichte von jemanden, der sie vorgelesen hat, als Soundspur benutzt und dann auch epische Sounds und dann halt praktisch das Charisma des oder der Models genommen und dann aber auch sehr viel mit diesen, was aber im Nachhinein auch ein bisschen cringe war, muss ich ganz ehrlich zugeben, deswegen nenne ich hier den Titel nicht, mit so NASA-Aufnahmen und so weiter verdichtet habe. Ne, da habe ich mich für den großen Terrence Malick gehalten, aber es war irgendwie,
man muss sich ausprobieren
und stilistisch fand ich das immer noch spannender als das, was damals einfach nur hübsche Frau abfilmen war, ne, weil da noch mehr Anspruch war und es kam damals total gut an und auch viele haben dann gesagt, wow, cool, mit diesen Aufnahmen von der Galaxie und die kann halt Tree of Life nicht. Und dann dachte ich so, ich bin so ein Lügner, eigentlich muss ich inspired by Terrence Malick.
Also wahrscheinlich ein bisschen low-budgetiger als du, aber ich habe ja auch ein paar Kurzfilme gedreht und ich glaube, wenn man die sieht, dann merkt man meine Einflüsse auch sehr, sehr stark. Aber ich glaube, keine Ahnung, irgendwie will man ja auch seinen Vorbildern dann irgendwie so ein bisschen nacheifern. Das hat ja einen Grund, warum die einen inspirieren. Voll, ja. Ich glaube, auch Malick ist von irgendwas inspiriert, was wir dann nicht kennen, wo wir dann, wenn wir das sehen würden, sagen, okay, hat er einfach übernommen, weil er es so geil fand. Und ich meine, genug Leute finden ja auch Malick cringe. Also,
ja,
das heißt
total,
ja dann nichts.
Total. Also, und es ist ja normal, dass in Kunst es Beeinflussungen gibt. Ich meine, dass er tatsächlich bei einem Interview von ein paar Kunstwerken erzählt hat, dass er deswegen ein paar Shots genommen hat in seiner Vergangenheit und Edward Hopper mal genannt hat, so ein bisschen bei seinen früheren Filmen. Und mich würde mal interessieren auch, das möchte ich nicht ans Ende stellen, ich würde es gerne jetzt mal noch besprechen, nachdem du den Film gesehen hast, Tree of Life, so sein weiteres Schaffen, lassen wir jetzt mal den Extended Cut raus und besprechen den später, aber die anderen Filme, die anderen Projekte von ihm, haben die dich auch genauso inspiriert bekommen oder wie ist so dein Verhältnis dazu?
Ja, ist ja auch, ich finde es spannend, dass du diesen Balanceakt angesprochen hast bei Tree of Life, weil ich würde dir komplett zustimmen. Also Tree of Life sieht man ja auch noch in der Rezeption von dem Film, hat es irgendwie geschafft, dass das so voll, ja, wenn man es jetzt irgendwie salopp sagen will, so ein Arthouse-Schinken ist, wo es ganz viel um Bilder geht und ganz viel um Gefühlslosigkeit und Leute flüstern aus dem Off und sowas. Und gleichzeitig hat er aber auch irgendwie die Leute in so einem Common Place gepackt, dass jeder da irgendwie einen Zugang zu findet. Auch dadurch, dass er ja irgendwie auch noch trotzdem eine total simple Familiengeschichte erzählt, die ist halt auf Melik-Weise erzählt, aber die ist ja auf jeden Fall da drin. Also du hast ja richtige Figuren, die stehen immer für irgendwas Größeres, aber du hast diese Mutterfigur, diese Vaterfigur und wie das alles mit den Söhnen zusammenhängt und sowas. Und davon hat er sich ja dann mit jedem Film eigentlich immer noch ein Stück weiter gelöst. Also ich glaube, ein Jahr später kam To The Wonder mit Ben Affleck. Den würde ich fast noch so in die Richtung einordnen, dass der so ein Brückenfilm ist zwischen, oh ja, ich weiß nicht, Alter Malek ist ja eigentlich eher dann Badlands und sowas, aber ich finde, Tree of Life ist immer so eine Zwischenphase. To The Wonder hat auch noch irgendwie Figuren. Ich finde, es auch einer seiner schwächsten, auch wenn ich den immer noch mag. Das war so eine Findungsphase. Aber spätestens mit Knight of Cups hat er, finde ich, nochmal so eine ganz neue, also für mich höher erreicht, aber auch so eine komplett neue Art, Filme zu machen, die perfektioniert nach sowas wie Tree of Life, wo du wirklich auch dich davon komplett löst, irgendeine Art von klassischer Figur zu haben oder sowas. Da geht es ja um Christian Bale, der, ich weiß gar nicht, er ist Produzent, glaube ich, in Hollywood. Und das ist so das Gröbste, was du über diese Figur eigentlich sagen kannst. Klar, da geht es auch noch irgendwann um seinen Vater und seinen Bruder und solche Sachen, aber das Konzept des Films ist ja eigentlich, dass diese Figur eine leere Hülle ist und eigentlich eine Projektionsfläche für die Zuschauer.
Total.
Und das fand ich halt mega spannend damals. Das hatte ich irgendwie, also finde ich immer noch, gibt es ganz wenige Filme, die irgendwie so einen Ansatz haben. Und dann mit so einem Cast auch noch, das muss man ja auch bei Malek mal sagen, egal wie experimentell er wird, da läuft dann trotzdem Natalie Portman rum oder Ryan Gosling und so weiter. Und Night of Cups ist, glaube ich, ja, ich sage immer, Tree of Life ist mein Lieblings-Malek, weil er mich noch mehr geprägt hat, aber ich glaube so, welcher Film mir noch mehr gibt, ist tatsächlich Night of Cups, weil der auch nochmal, dadurch, dass er offener ist, dadurch, dass er kryptischer ist, irgendwie nochmal nachhaltiger für mich funktioniert, dass das ein Film ist, den gucke ich wie 2001 irgendwie.
Oh, wow.
Jedes Mal, wenn ich den sehe, dann ist das sagt der was anderes für mich aus, dann steht er für was anderes in meinem Leben und das finde ich so krass an dem. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr großer Fan von Late Malik, also auch was dann noch kommt mit Song to Song und sowas, finde ich auch super. Ich habe über meinem Bett ein Song to Song Poster hängen.
Ah, ja, cool.
Hidden Life fand ich auch super. Der geht ja wieder fast ein bisschen zurück in so eine klassische Richtung.
Total, ja.
Aber ich bin natürlich auch, ich warte seit der Ankündigung auf seinen Way of the Wind, seinen Jesus-Film, der seit 6 Jahren im Schnitt ist. Und das wird, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Also da bin ich echt auch mehr
gespannt. Ja, ich bin ja gespannt, wie er dann die Figur Jesus so aufwickeln wird. Wir haben ja jetzt bei Tree of Life natürlich auch sehr viel Glauben und auch Religion drin und ich bin mal gespannt.
Ja, obwohl man ja sagen muss, also da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, wenn wir über Tree of Life reden, aber sein Ansatz, also was man weiß über seinen Jesus-Film, ist ja, dass er einen Jesus zeigen will, der keine Wunder vollbringt, also der ein normaler Mensch ist quasi. Und ich finde, weil ja genau, wie du sagst, halt, ich glaube, viele verbinden Malik auch direkt mit so Bibelfilmen und sowas oder Glaubens-Religionsfilmen. Und ich finde eigentlich, dass der Ansatz, wie er Jesus darstellt, will sehr stark eigentlich zeigt, was er schon immer gemacht hat und wie er mit diesen Themen umgeht. Aber wie gesagt, da kommen wir dann später noch dazu.
Ja, dann lass uns vielleicht schon mal in Tree of Life gehen. Ich muss feststellen, ich habe den Film jetzt gesehen, nochmal für den Podcast. Ich habe tatsächlich die Kinofassung seit, glaube ich, 9 Jahren nicht gesehen. Also echt lange. Vielleicht so zu meiner Meinung, Wahrnehmung von Malek. Ich weiß, dass ich damals dann natürlich nach Tree of Life die ganzen verfügbaren Filme von ihm gesehen habe. Also ich habe den ja 2013 gesehen. Da war To The Wonder schon auch im Heimkino raus und natürlich Badlands und Schmale Graz, den ich ja sozusagen gerade auch fast schon benannt habe mit dem schmalen Grat, den er mit Tree of Life geht. Dann habe ich Knight of Cups tatsächlich auch und da irgendwie ist Terrence Malick, Hardy und Berlin, das ist das goldene Dreieck, weil ich Knight of Cups, deswegen bin ich damals zur Berlinale gefahren, weil da Knight of Cups lief und da weiß ich noch, dass ich so an einem völlig kalten, schnottrigen Berliner Wintertag, auch wenn es, glaube ich, im Februar war oder so, habe ich den Film gesehen und ich war leider damals sehr enttäuscht, weil da war ja für mich ein bisschen hat er so ein bisschen diesen schmalen Grat für mich verlassen und ich konnte das leider nicht für mich dekodieren, beziehungsweise ich hatte auch einfach, muss ich sagen, sehr viel Langeweile ab Mitte des Films. Was ich sehr schade fand. Ich möchte mich aber jetzt nochmal rantrauen, weil seitdem habe ich den nicht wiedergesehen und
Oh ja,
ich möchte es
spannend.
auf jeden Fall jetzt mit so viel zeitlichen Abstand noch sehen. Ich habe dann zum Beispiel auch Voyage of Time, habe ich
Oh ja, den haben wir gar nicht
vor ein
behandelt.
paar Jahren habe ich beide Versionen im Filmmuseum Düsseldorf gesehen. Da wurde beides hintereinander gezeigt. Und das war für mich auch nochmal, boah, ich habe diesen Stil so vermisst. Also es war, glaube ich, 2022 oder 23.
Nee, noch früher. Das war vor Corona irgendwann.
Nein,
Oder ach
nein,
so, oder wo er wieder aufgeführt wurde.
genau, der wurde wieder aufgeführt im Filmmuseum Düsseldorf und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und Song to Song habe ich damals im Kino gesehen. Der hatte mich nicht so betrübt wie Night of Cups, aber mich auch nicht so krass begeistert. Es war so ein cool, dass es den gibt. Der hat mich jetzt nicht gestört, aber der hat mich leider auch nicht begeistert. Obwohl natürlich der Cast und auch die Stilistik ist eigentlich genau was für mich. Und dann A Hidden Life, im Deutschen ein verborgenes Leben, hat mich dann wieder sehr gefreut. Und dann dachte ich so, cool, ich würde jetzt gerne sehen, was er nächstes noch in so seiner Spätphase der Karriere macht. Und damals habe ich auch schon über den Jesus-Film was gelesen und dachte nur, okay, komm, gib mir einfach auf den nächsten Malek. Und ja, dann kam irgendwie Corona, habe ihn vergessen, so ein bisschen. Und Voyage of Time in der Wiederaufführung hat den für mich so wieder hervorgebracht. Und natürlich auch unser Gespräch. Und was natürlich wichtig zu erwähnen ist bei Tree of Life, es gibt ja zwei Versionen. Vielleicht können wir da ganz kurz erstmal über ein paar faktische Unterschiede sprechen. Also, es ist jetzt nicht dieses Ding, was viele vielleicht denken, es ist ein Director's Cut, sondern es ist eher wie so eine Erweiterung, also Extended ist eigentlich der richtige Begriff dafür, Erweiterung und
Ja.
ja, so wie eine neue Version. Ich fand irgendwie ganz interessant, dass auf der Criterion-Seite stand, dass man nicht erwartet, dass bei Konzerten der Musiker jede Nacht den Song gleich spielt. Finde ich irgendwie ein ganz cooles Bild. Und ich fand ihn sehr wertvoll, den Cut. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich den geschaut habe. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Ich würde aber empfehlen, wenn man den Film wirklich zum ersten Mal sieht, die Kinofassung zu sehen und dann nochmal, wenn man mehr reinsteigen möchte, da den Extended Cut.
Ja, interessant. Also würde ich auch sagen, bei Extended Cuts, ja, ich finde auch gut, dass du den Unterschied aufgemacht hast, weil wenn es ein Director's Cut wäre, würde ich sagen, eher, dann schaut man den als erstes. Aber ja, also ich habe ja auch nochmal die Blu-ray liegen. Die Kinofassung geht 139 Minuten und die Extended geht da wirklich 50 Minuten
Ja,
länger.
und
Also es ist schon ordentlich nochmal was
ordentlich
dazugekommen.
was dazu gekommen. Wie machen wir das jetzt fürs Gespräch? Möchtest du, ich möchte dir das ein bisschen überlassen, weil du
Ja.
den Film ja auch sozusagen mitgebracht hast. Sollen wir jetzt den Direct, den, sorry, den Extended Cut besprechen im Verlauf oder sollen wir jetzt schon so ein bisschen inhaltliche Unterschiede besprechen?
Ach, ich würde sagen, lass uns erstmal ganz normal einsteigen mit
Okay,
der
gut.
Kinofassung und bleiben dann chronologisch und dann können wir daran vielleicht auch besser festmachen, was dann die Unterschiede sind im Extended
Ja.
Cut.
Eine Sache noch, die ich sehr interessant und amüsant aber auch finde, wenn man so Trailer von Terrence Malick-Filmen sieht, da sieht man das ganzen Cast und manchmal, das ist auch zum Beispiel bei Night of Cups auch so witzig oder bei Song to Song, sind die Personen dann einfach für 30 Sekunden.
Ja.
Ich fand immer irgendwie amüsant, dass Sean Penn einfach gefühlt irgendwie so 2 Minuten im Film ist, aber glaube ich sehr viel beworben wurde auch damals. Irgendwie ganz cool.
Ja, es gibt ja da auch die Geschichten, dass zum Beispiel in der Schmale Grat eigentlich Adrian Brody die Hauptfigur war und im fertigen Film sagt er, glaube ich, keinen einzigen Satz mehr. Und bei The New World gibt es eine Geschichte, da findet man auch so einen Interviewausschnitt auf YouTube von Christopher Plummer,
oh ja,
der irgendwie eine riesen Rede auswendig gelernt hat, einen riesen Monolog für den Film. Und dann schaut er den im Kino und es wird so nach zwei Sätzen so ausgefadet.
Ja, ja, das generell filmt Malick sehr viel Material und schneidet da auch sehr lange dran. Du hast ja auch, glaube ich, gesagt, dass der an Jesus Film mehrere Jahre schon schneidet. So.
Ja, da hat er 3000 Stunden gedreht.
Ey, ja. Okay.
Also es sind auf jeden Fall Filme, die im Schnitt entstehen. Also, ja.
Und wie würdest du einer Person, die noch keinen Malick gesehen hat und noch nie von Tree of Life gehört hat, diesen Film irgendwie erklären, näher bringen?
Ja, ist ja nicht das erste Mal mein Leben, dass ich das versuche. Deswegen, ich habe schon ein bisschen die Worte zurechtgelegt. Also ich steige eigentlich immer damit ein, dass ich sage, es geht um alles, damit man so einen schönen TikTok-Hook hat, sag ich mal. Aber am Ende geht es natürlich eigentlich um eine Familie. Also es geht gleichzeitig um alles und es geht um eine kleine Familie, mit der sich jeder irgendwie identifizieren kann. Weil es natürlich anhand dieser Familie, also wir haben eine ganz klassische Familie aus Brad Pitt als Vater und Jessica Chastain als Mutter, die drei Söhne haben. Und so ich glaube, sie wohnen auch dann in Texas irgendwo, wo Malick auch aufgewachsen ist, in so einem Vorort. Und anhand von deren Geschichte erzählt Malick die Entstehung des Universums und vor allem die Entstehung von so zwei Kräften im Leben, die er so festmacht. Und zwar einmal Nature and Grace. Mhm. Also Natur, die Kraft der Natur und die der Güte wäre es, glaube ich, die Übersetzung. Mhm. Und die spiegelt sich eigentlich in allem wieder, was wir in diesem Film sehen. Also hauptsächlich in dieser Mutter- und Vaterfigur. Also Brad Pitt ist so diese Schroffheit und Gewalt der Natur, irgendwie der Vater, der seinen Söhnen die Härte des Lebens beibringen möchte, damit sie überleben. Und Jessica Chastain als Mutter ist die Güte, die mit Liebe ihre Kinder erzieht und sie versucht, so bereit fürs Leben zu machen und auch zurückstecken zu können und sowas. Und das macht sich halt viel dann fest an dieser Universums- oder Weltentstehungsgeschichte, wo wir zum Beispiel dann auch einmal im Dinosaurierzeitalter sind und miterleben, wie, ja, also ich denke immer, also meine Interpretation ist immer, dass es die Geburt von Güte ist oder von Gnade dann auch in dem Moment, wo wir sehen, wie so ein angeschlagener Dino in so einem Bach liegt und dann kommt ein Raptor, glaube ich, und könnte ihn töten und fressen, aber er lässt es dann sein. Also er zeigt Gnade diesem anderen Wesen gegenüber und das ist so irgendwie, dass es uns irgendwie zeigt, dass diese beiden Kräfte schon immer in uns da waren und dann ist halt die große Frage, ist es was wir selber bestimmen können? Die Frage ist, für welchen Weg wir uns entscheiden in unser Leben. Und was uns das dann bringt. Und das endet halt alles dann irgendwann, also jetzt ist schon fast Spoiler, aber das endet dann auch alles in so einer großen Himmelsvision, um es mal so auszudrücken. Hat sehr viele religiöse Untertöne, aber, und darauf ist mir auch, will ich auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen, ist gar nicht so irgendwie hardcore christlich oder sowas, wie das jetzt manchmal immer dargestellt wird, sondern es ist schon sehr nah immer an so am Leben dran und eher an Philosophie als an Religion, würde ich sagen.
Ja, richtig gut zusammengefasst und angeteasert. Wir können hier spoilern, ne? Also generell ich finde vor allem spannend, weil du diese Stelle mit dem Dino genannt hast, dass sich darüber, glaube ich, auch damals sehr viel lustig gemacht wurde, als der Film so besprochen wurde. Ah, und dann tauchen plötzlich Dinos auf. Aber jetzt beim wiederholten Sichten, wo ich ein bisschen trotz der Emotionalität auch analytisch rangegangen bin, ich finde, das wird eigentlich ganz gut aufgebaut. Das ist eher wie so ein Essay-Film, wo vielleicht verschiedene Einflüsse gezeigt werden durch verschiedene Analogien oder Entwicklungen und ich finde es total spannend, dass er das dann gemacht hat und er leitet ja einen visuell immer darauf hin. Es ist ja nicht, und das fand ich immer bei diesen Witzen ein bisschen zu kurz gedacht, dass irgendwie Jessica Chastain und Brad Pitt miteinander reden und ein Schnitt ist da der Dino, sondern es gibt ja immer diese Aufnahmen vom Universum, Urknall, es gibt visuell sehr spannende Sachen, die sehr kreativ auch visualisiert sind und wo man auch ein Gefühl für Natur bekommt und dann auch immer wieder unterlegt mit der Zivilisation der Menschen von damals als auch heute, wenn man John Penn sieht, John Penn ist Jack, der Sohn, also würde ich so interpretieren, der Sohn von Brad Pitt, sozusagen, also im Film, und was aus ihm wird. Und da finde ich zum Beispiel ganz cool und eine große, tolle Sache am Extended Cut, dass das auch nochmal ein bisschen vergrößert wird, die Figur als Erwachsener. Und das hat mir sehr viel gegeben tatsächlich, dass ich da auch den aktuellen Zustand von Jack bekommen habe, weil ich weiß noch, dass ich damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, der einzige, nicht so Kritikpunkt, weil es war jetzt nicht so, dass es mich gestört hat, aber es war eher so ein Verlangen, so okay, ich hätte gerne mehr erfahren, was aus Jack geworden wäre, als Erwachsener, aber jetzt natürlich nicht in einem konventionellen Erzählrahmen, aber ich hätte gerne mit diesen Bildern, mit dieser vagen Intuition genau das weitergesehen, und das liefert für mich der Extended Cut total gut. Und das ist vielleicht faktisch auch nur 4-5 Minuten, aber das fand ich richtig gut, dass man so die Partys sieht, da gibt es ja so einen ganz kurzen Maskenball oder sowas, aber auch ja, so Büroräumen und auch so das heruntergekommene Leben von John Penn, das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Also das, da fand ich auch diese Extended-Funktion total spannend. Und natürlich das, was du jetzt auch beschrieben hast, mit der Güte, Gnade von dargestellt ist Jessica Chastain und Brad Pitt, so irgendwie der Raue, die Natur und das Wilde, ne? Und also das Wilde mit Regeln. Also das fand ich total spannend für mich, dass das im Film, und das habe ich tatsächlich damals nicht so krass gesehen, dass es eigentlich doch sehr deutlich auserzählt, also auch in der Kinofassung, sehr deutlich auserzählt wird. Also, weil ich finde, bei diesen Kritiken an Terrence Malick wird häufig so ein bisschen das, also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute sehen die Trailer und nehmen einfach ein paar klischeehafte Sachen und schauen sich die Filme nicht an, weil bei Tree of Life, finde ich, ist es eigentlich sehr einfach kodiert. Das ist kein Film für Intellektuelle, sondern ich glaube, das können sehr viele Menschen sehen und fühlen. Vielleicht können sie es nicht so benennen, aber irgendwie so, oh, der Vater ist irgendwie der Strenge und die Mutter ist die Herzliche. Allein wenn man das schon so packt, ist ja schon irgendwie interessant. Und
voll.
Ich fand auch interessant, dass es so viele Kinder gibt. Ist natürlich für die Zeit normal, aber in der amerikanischen Kultur. Aber ich fand auch sehr spannend, wie unterschiedlich die Kinder sind. Da Jack ist eher so der Destruktive, der viel beobachtet, aber auch ein Anführer sein kann, hatte ich so das Gefühl. Diese eine Szene, wo sie die Steine durchs Fenster werfen und dass er da vorangeht und einfach aber auch erstmal beobachtet, fand ich irgendwie auch sehr interessant gefilmt da, ne? Dass man nicht dieses klassische Ding hat, er geht jetzt vor und wirft jetzt den ersten Stein, sondern er wartet erstmal ab. Und dann sagt eine Junge, ich würde so gerne Stein dagegen werfen, weil er ist noch der andere Junge ist noch der den Respekt hat und, glaube ich, weitergehen würde nach ein paar Minuten. Und aber Jack ist der durchhaut. Und
gibt es eine Figur, mit der du dich identifizierst in dem Film?
Ich wusste nicht, dass es heute so psychologisch wird.
Ich frage aus dem Grund so, dass ob man eine Hauptfigur auch irgendwo festmacht, weißt du?
Ach so.
Ist Jack für dich die Hauptfigur oder ist Jessica Chastain für dich die Hauptfigur? Also
ich hatte eine Idee, die hatte ich erst, als ich jetzt gerade die Kinofassung nochmal geguckt habe. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass Jack die Hauptfigur ist, weil wir häufig, man kann es jetzt als Stilmittel betrachten, aber ich finde diese Interpretation ganz interessant und die kam jetzt zum ersten Mal. Wenn man die Eltern streiten sieht, hört man nicht, worüber sie sich streiten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme auch aus einem Haushalt, wo tatsächlich mein Vater und Mutter geschieden ist, ne? Und die haben sich auch gestritten. Und ich weiß noch, dass ich so im Nachhinein so Bilder habe, dass sie sich gestritten haben, aber ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt haben, obwohl ich teilweise am Mittagstisch war und gerade Mittag gegessen habe, ne? Und kam jetzt nicht so häufig vor, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass es darum geht, weil auch eher so die Klammer ist und der Film darauf endet. Ich finde halt, dass ich bei der Kinofassung habe ich das Gefühl, dass sich beide, Jessica Chastain und Brad Pitt, nur äußerlich kennenlernen, so wie ein Kind seine Eltern vielleicht äußerlich kennenlernt, im jungen Alter. Und halt in der Extended-Fassung erfährt man ja über Jessica Chastain viel mehr, über Brad Pitt auch viel, viel mehr. Also der wird ja da wesentlich komplexer und nicht so einfach als der böse, strenge Vater dargestellt. Und Jessica Chastain wollte ja auch Wissenschaftlerin, glaube ich, werden. Und fand ich auch sehr spannend, dass diese gütige Kraft in diesem Film auch der Wissenschaft irgendwie, fand ich irgendwie spannend. Wie geht's dir da? Also hast du für dich einen Protagonisten?
Also ich finde sehr schön, was du auf jeden Fall gesagt hast, würde ich auch unterschreiben, weil ich finde auch, es beschreibt sehr gut, wie sich dieser Film anfühlt, dass es sich anfühlt wie eine Erinnerung irgendwie, also durch diese Sachen, diese Stilmittel, die du gerade beschrieben hast, wenn dann irgendwie ausgeblendet wird, was gesagt wird, aber auch durch den Schnitt, wie assoziativ da alles ist. Und da würde ich dann auch, wäre meine Interpretation auch eher, dass es irgendwie aus Jacks Erinnerung sich speist. Und dann auch, ich meine, wenn man das jetzt ganz faktisch betrachtet, fällt es natürlich auseinander, weil du ja auch Momente siehst, wo Jack nicht dabei gewesen sein kann. Aber das ist ja auch völlig egal, aber trotzdem, dieses Gefühl bleibt da, dass du eine Erinnerung anguckst und vielleicht speist sich ja auch manche Erinnerungen aus Sachen, die er erzählt bekommen hat, wo er gar nicht dabei war, und deswegen ist es irgendwie auch subjektiv eingefärbt und sowas. Aber ich finde das eine sehr schöne Art, den Film zu gucken.
Ja, total. Und auch irgendwie, manchmal ist es ja bei Erinnerungen ja so, dass du die auch weiterdenkst, ne? Und so nach diesem Streit liegen sie sich dann doch wieder in den Arm oder essen dann zusammen und er wird herzlich begrüßt, wenn er von der Geschäftsreise wiederkommt. Und das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich finde, dass der Film auch so eine Stärke hat, weil ich mir so ein bisschen gedacht habe, spannend, ich habe irgendwie das Gefühl, ist sogar fast schon aktueller als damals. Vielleicht ist der Film so ein bisschen auch in einer Zeit entstanden, wo dieses Aufeinandertreffen von, ich sag jetzt mal, Härte zu Regeln und versus Güte, finde ich, ist ja jetzt zum Beispiel, wenn man so Arbeitsmarkt sieht, ne, dass einerseits leben wir in einer Zeit, wo zum Beispiel Mental Health sehr viel im Fokus war, kann man fast schon sagen, weil mittlerweile dann neue, eher rechte Regierungen dann eher sagen, nee, wir müssen ja mehr arbeiten, damit wir den Wohlstand erhalten können, und deswegen wird jetzt die 40-Stunden-Woche ausgehebelt. Und ich finde das interessant, weil das immer so eine Frage ist, die ich mir auch heute stelle, tatsächlich, als jetzt Einzelperson, gar nicht als politische Person in dem Zusammenhang, sondern okay, wie kann man das unter einem Hut bringen, dass man zum Beispiel im Arbeitsleben, um einen gewissen Wohlstand zu haben, aber gleichzeitig Mental Health und Güte immer noch mit sich trägt, ne? Und das finde ich immer sehr interessant, und dass der Film das halt auch so, natürlich nicht auf dem Arbeitsmarkt, aber arbeitet ja da schon eine Rolle, weil wir einerseits diese Geschäftsreise von Jacks Vater sehen und auch die Arbeitslosigkeit am Küchentisch ein Thema wird. Und ich hatte auch so diesen Eindruck, was ich total schön fand, war diese Gegenüberstellung von Natur versus Industrialisierung, wo dann Brad Pitt durch die Fabrik läuft und weitergeführt von John Penn, also von Jack, durch die Wolkenkratzer, die ja auch irgendwie so das Bild vom Kapitalismus sind. Und wir dann aber immer wieder auch zurückkommen zur Natur, wo viel gezeigt wird, wo die Mutter mit den Kindern spielt oder unterwegs ist, oder zum Beispiel dieses Essen, wo das verkauft wird beim Grill, beim People of Color. Und das ist dann auch so, das ist, glaube ich, Himmelsvision genannt, wo John Penn dann am Ende auch landet. Ne? Das ist ja auch total spannend.
Ja, ich finde es total spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass das überhaupt nicht falsch sein kann, wenn du sagst, dass der aktueller denn je ist, weil ich glaube, der ist vielleicht sogar immer aktuell, weil der halt so ein Kernthema anspricht. Und deswegen, darauf hat, glaube ich, meine Frage auch ein bisschen abgezielt, ob du dich mit irgendjemandem identifizierst, weil ich finde, und ich glaube auch, das ist ein Grund, warum Melle-Kritiken oft so, weiß ich, so langweilig auch oft sind. Also selbst wenn Leute Melle-Filme zerreißen, dann sitze ich mal da und denke so, ja, irgendwie ist es trotzdem nicht interessant, was da jetzt zu gesagt wurde, warum der schlecht ist oder sowas, weil ich glaube, man schon auch irgendwie ein bisschen persönlich werden muss, wenn man über Melle redet, weil das Film ist, der da reingeht, der einen irgendwie durch sein ganzes Konzept auch so persönlich anspricht, dass man sich da halt wiederfindet drin. Also ich glaube, also was der Film bei mir immer an Kindheitserinnerungen wachrüttelt und sowas, deswegen fand ich es voll schön, was du gerade gesagt hast, finde ich ziemlich krass, also dass ich da sitze und viel mehr über mich selber nachdenke, als über irgendwelche größeren Themen, die da angesprochen werden. Und ich meine, selbst wenn du jetzt über Arbeit sprichst, was ich finde auf jeden Fall eine Rolle spielt im Film, dann ist es ja trotzdem was, wo du wahrscheinlich dich selber auch ein bisschen drin siehst, also Themen, über die du nachdenkst, was dieses Thema angeht und sowas, weil sie dich vielleicht auch betreffen. Und ich glaube, das ist ein schöner Film, um darüber nachzudenken, wo man sich da selber positioniert. Und das kannst du ja wirklich auf jeden Bereich anwenden, ob es jetzt Arbeit ist oder ob es im Umgang mit der Familie ist, ob es im Umgang mit Freunden ist oder was weiß ich. Hat man ja das Gefühl, irgendwie hat das gut runtergebrochen auf sowas Dialektisches. In welche Art Mensch möchte ich mich jetzt einordnen oder wo sehe ich mich? Bin ich der in den Streit geht, wenn einem was nicht passt oder der sozusagen die andere Wange hinhält? Und deswegen finde ich es aber auch so perfekt zusammengefasst immer. Der zentrale Spruch von dem Film ist ja dieses, was er, glaube ich, ganz am Anfang auch sagt, also Jack, Father, Mother, always you wrestle inside me. Also das ist halt auch immer so ein Hin und Her, also ich würde es nicht als Kampf beschreiben, aber immer so ein Hin und Her Rücken von diesen beiden Gewalten, die in einem toben. Und das finde ich irgendwie so gut auf
den Punkt. So ein Abwägen, ne? Was machst du jetzt in der Situation, ne? Weil manchmal ist es ja so, vielleicht musst du, vielleicht hast du den Drang, etwas vehementer anzusprechen, weil dir das unglaublich emotional wichtig ist. Und manchmal denkt man sich, ach nee, ich glaube, es dient eher der Situation und dass es besser wird, wenn man jetzt ganz rational und ruhig drüber redet. Ich musste dann denken an diese Situation, wo du das gerade erwähnt hast, wie der Film das immer wieder aufmacht und auf den Punkt bringt, ist diese Szene in der Mitte, wo sie zum Mittag essen und erstmal der Vater, also Brad Pitt, zu den Kindern sagt, nee, sei still, und dann so 2 Minuten später oder 1 Minute später sagt aber das Kind, sei still, weil der Vater so viel redet und so viel Druck ausübt und und das fand ich total spannend, weil das für mich den Film auch so runterbricht, diese Szene, dass diese Dynamiken immer wieder da sind zwischen den Personen, zwischen der Situation und wenn man es jetzt ganz weit und metamäßig auch in einem Film, das für mich fühlt es sich total richtig und sinnvoll an, dass der Film dann bei einem Dinosaurier landet oder dass er diese Intimität mit Jessica Chastain zu spielen als Kind von dieser kindlichen Perspektive, als auch diese Naturszenen und diese weiten Szenen am Meer. Und wie ist es denn bei dir? Du hast gerade angemerkt, dass du auch so Erinnerungen da gespiegelt hast. Wenn du es natürlich nicht erzählen möchtest, ist völlig fein, aber was schwingt bei dir denn so mit, wenn du den Film siehst?
Also es gibt auf jeden Fall eine Szene, die sich direkt beim ersten Mal so eingebrannt hat, weil ich mich so fast erwischt gefühlt habe, weil die irgendwie so, das ist so eine spezifische Kindheitserinnerung, die er da zeigt. Also ich mach mal kurz einen Bogen. Es gibt ein Buch von Tarkowski und der hat da geschrieben, dass er, sein letzter Film war ja Der Spiegel. Und dass er da ganz viele von seinen eigenen Kindheitserinnerungen drin verarbeitet hat. Und sehr spezifisch damit war, wie er sich daran erinnert und sowas. Und da dann ganz viele Zuschriften bekommen hat, dass Leute meinten, wie krass das ist, wie spezifisch er ihre eigene Kindheit dargestellt hat. Und er hat dann daraus den Schluss gezogen, dass umso spezifischer er mit seinen eigenen Gefühlen und seinen eigenen Erinnerungen umgeht, umso universeller wird das, was er da erzählt eigentlich.
Oh ja.
Und das finde ich, kann man gut bei Malik anwenden. Also, weil es gibt diese eine Szene, wo Jack mit seinen Brüdern unterwegs ist oder mit seinem einen Bruder vor allem. Und sie haben diese Druckluftpistole dabei. Und er, und die machen so ein bisschen Mutproben. Und er sagt dann seinem Bruder, er soll mal den Finger vor den Ablauf halten. So als Vertrauenstest, ob, ob er jetzt wirklich dann seinen Finger abschießt oder nicht. Und dann drückt er wirklich ab und tut seinem Bruder halt weh. Und du siehst aber wirklich eine Sekunde, nachdem er das gemacht hat, in seinen Augen, dass er sich, also für mich überwiegt da nicht mal so dieses, dass es ihm leid tut oder sowas, sondern einfach so ein Gefühl von Scham, dass er da gerade was gemacht hat, wo er selber irgendeinem Impuls gefolgt ist, also im Rahmen dieses Films wahrscheinlich so ein Nature-Impuls, aber er gar nicht richtig versteht, warum das in ihm da war und warum er dem gefolgt ist und sich halt einfach dafür schämt, dass er jetzt was gemacht hat, wo er eine Sekunde später merkt, dass das natürlich total kacke war, was er da jetzt getan hat. Aber irgendwie ist es Teil von seinem Aufwachsen, irgendwie auch diese Fehler zu machen. Und das finde ich irgendwie, also ich habe jetzt keine Situation in meinem Leben gehabt mit so einer Druckluftpistole, aber ich habe auch einen kleinen Bruder und habe auf jeden Fall auch Erinnerungen daran, wie man dann irgendwas gemacht hat, wo, keine Ahnung, man seinen Bruder geschubst hat oder irgendwie ein Spielzeug kaputt gemacht hat von dem. Und auf einmal weint der kleine Bruder und du schämst dich total. Aber irgendwie war dieser Impuls da, auch einfach mal im Leben rauszufinden, was passiert denn, wenn ich mal der Böse bin? Was passiert, wenn ich mal irgendwie jemandem wehtue und so auch halt erstmal lerne, was das überhaupt im echten Leben bedeutet? Und das fand ich krass, ja.
Ja, total. Also ich bin zwar Einzelkind, aber auch mit Freunden im jungen Alter, dass man dann irgendwie unterwegs war, irgendwie da am Spielplatz, wo man noch so ein kleiner Bub war und dann irgendwie was gemacht hat, wo man direkt im Moment, wo es dann auch passiert, wo sozusagen eine Aktion, eine Reaktion erfolgt und nun weiß man direkt, ach Mann, warum bin ich diese Impuls gefolgt? Ey, so ein, ja. Übrigens, ich glaube, das Buch heißt Die versiegelte Zeit, kann das sein?
Also, genau, das genau, stimmt, ja.
Also.
Und ich finde es bei Malik halt auch schön, also gerade in dem Film, ich finde ja, also sowas wie Night of Cups ist vielleicht nochmal ein bisschen düsterer fast, aber gerade Tree of Life hat ja trotzdem sowas krass Lebensbejahendes. Also ich würde auch immer sagen, also sehr er auch diesen Kampf zwischen Natur und Güte darstellt, ist ja auf jeden Fall auf der Seite von Jessica Chastain und auf der Seite von dieser Güte, dass man halt dadurch viel mehr Freude oder Glückseligkeit in seinem Leben haben kann, wenn man diesen Weg einschlägt. Aber das Coole ist natürlich auch, dass er trotzdem das nicht als was Einfaches darstellt. Das ist ja auch oft in Filmen, dass dann irgendwie gezeigt wird, ja, du musst einfach nur nett sein zu deinen Mitmenschen und dann regelt sich schon alles, weil es gibt genug Leute in unser aller Leben, die dich trotzdem ausnutzen, wenn du nett zu denen bist oder und so weiter. Und das ist ja gerade die Challenge, dann diesen Weg weiterzugehen, obwohl alle Kräfte gegen einen wirken. Und auf der anderen Seite verteufelt er ja aber auch nicht komplett diesen Weg, den zum Beispiel Brad Pitt einschlägt. Also ich finde, er hat eigentlich sehr viel eher so Empathie und Mitleid dann für die Figur irgendwann. Also klar zeigt er, dass man da irgendwie nicht glücklich wird. Also das ist es auf jeden Fall nicht, in so einem Glaskasten zu arbeiten wie Sean Penn. Und es ist auf jeden Fall auch nicht irgendwie sein Leben zu opfern für einen Job, wo man dann am Ende doch versetzt wird wie Brad Pitt. Aber die Figur, der Film macht jetzt auch kein Exempel aus ihm, dass er dann irgendwie sich an diesem Leid ergötzt, sondern er hat eigentlich irgendwie sehr viel Mitgefühl dafür, wie Brad Pitt dann am Ende total gebrochen durch seinen Garten geht, weil er irgendwie ja aufs falsche Pferd in seinem Leben gesetzt hat. Und am Ende gibt er ihm ja auch irgendwie, finde ich, diese Erlösung noch durch diese Himmelsvision mit und sowas. Das finde ich irgendwie ganz schön.
Ja, wo sie da vereint sind, ne? Das ist so.
Genau,
ich fand diese Szene, wo Jack, also die wird eher von Jacks Perspektive ausgezeigt werden, Brad Pitt wieder da ist, glaube ich, nach der Geschäftsreise, und sie dann essen gehen und er, Brad Pitts Charakter, wir sehen ihn aber nicht so wirklich, sondern wir sehen ganz halt eher das Gesicht von Jack als Kind, wie Brad Pitt dann mit der Kellnerin erstmal so rumshakert, aber dann auch irgendwie.
Ja, stimmt.
Das ist für mich auch wieder so ein bisschen diese Güte versus Gesetzmäßigkeit oder Stänge, weil er dann ja auch sagt, aber das Essen muss al dente sein und es darf nicht so sein wie letztes Mal, ne? Weil das ist so eine kleine Szene, die fand ich irgendwie super beeindruckend, weil für mich diese Figur sehr gut, ohne sie wirklich zu zeigen auch, sehr gut beschrieben wurde und wie der Sohn auf ihn blickt. Weil der Sohn schaut voller also ich habe so als wirklich Ekel fast schon, dass er diese Person gar nicht mag. Und das fand ich irgendwie sehr faszinierend. Also auch, was ich zum Beispiel im zeitgenössischen Kino jetzt 2025, 2024, 2026, was mich so super stört, ist, dass wir keine weiten Shots mehr haben. Und also so wirklich eine Welt aufgebaut wird, sondern alles ist nur so nah und es ist immer Shot gegen Schuss, weil super viel produziert wird. Ja,
viel Tiefe und Schärfe.
Genau, und viel zu viel, das habe ich irgendwie so als Student in den ersten Jahren gemacht, weißt du, um zu zeigen, oh, ich habe ein Objektiv, was diese Blendenstufe regeln kann, aber im Nachhinein bin ich jetzt jemand, der eher, das etwas schärfer filmt. Und das ist halt irgendwie, finde ich auch nochmal sehr schön zu sehen, diese Bewegung, diese Dynamik, und er darf auch mal etwas ins Bild kommen, entweder ein Schauspieler, Schauspielerin oder auch irgendwelche Objekte wie dann vielleicht eine Gardine, weil das den Fluss nicht stört, sondern eher intensiviert, und das finde ich so gut auch, ne? Also ich fand diese Szene auch, wo, ich weiß nicht, welcher Sohn das war, aber der Sohn geboren wird und wir dann so diese Robert Pitt, Jessica Chastain's Baby halten, wo auch das einer der Covermotive auch ist mit dem,
mit dem Fuß,
was auch irgendwie wunderschön ist, und das war auch so dynamisch und es war nicht so dieses, finde ich wirklich ganz großartig.
Voll, liegt ja auch mit daran, wie Malick dreht. Also man weiß ja, dass er viel Golden Hour dreht, also immer diese Stunde kurz vorm Sonnenuntergang, und dass er manchmal auch, soweit ich weiß, wirklich dann kommen die Leute ans Set und drehen nur diese Golden Hour und dann geht jeder wieder nach Hause. Mhm. Was aber natürlich auch dazu führt, dass du kein extra Licht aufbauen musst und halt komplett frei bist in den Bildern, die du erzählen kannst. Also es gibt so Behind the Scenes von Night of Cups, da siehst du wirklich, da ist dann der Kameramann mit Steadicam, läuft den hinterher und vielleicht noch eine Person mit Reflektor, aber das war's dann auch. Und Malick steht irgendwo weiter weg, damit sie halt Platz haben, und wenn irgendwas spontan passiert, dann kann man da hingehen einfach. Und das macht's natürlich super frei, deswegen dreht er wahrscheinlich auch so viel Material. Aber ich kann jetzt nur von meiner eigenen Erfahrung mit meinem Kurzfilm reden, wo ich auch versucht habe, mal so zu drehen. Und ich finde es schon ziemlich geil, so zu drehen. Also wenn du halt eh so eine Geschichte erzählst, die darauf ausgelegt ist, jetzt irgendwie nicht groß Planung haben zu müssen in Bildern, dann ist es schon ziemlich geil. Und da habe ich, glaube ich, auch, also der geht 6 Minuten oder so. Da habe ich, glaube ich, aber auch 3 Stunden gedreht. Und dann finde ich es schon geil, auch sowas im Schnitt dann zu finden. Mhm. Weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass oft die Filme eigentlich schlauer sind als die Filmemacher selbst. Und wenn du denen dann diesen Freiraum gibst, dann kann sich der Film noch mal mehr entfalten.
Kannst du es ein bisschen ausführen? Ich finde, das klingt erstmal gut, aber ich würde das gerne
Also es ist ja ein bisschen so diese Tod-des-Autors-Theorie, dass es halt im Endeffekt nie darum geht, was der Autor über den Film denkt oder was seine Interpretation ist, sondern immer, was der Film, wie der Film für sich steht. Und ich glaube halt, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt mal jemanden nehmen, keine Ahnung, Zack Snyder. Ich finde, Zack Snyder ist jemand, wo die Filme schlauer sind als er wahrscheinlich selber. Also von dem, was ich über die kenne, ich kenne ihn gar nicht persönlich.
Okay, gut, okay.
Also ich glaube, dass er aus Versehen manchmal Sachen dreht, die so viel Tragweite haben, wo das niemals von ihm so geplant war, meiner Meinung nach. Und wenn du halt am Set diesen Freiraum hast, dass sowas passieren kann, weil sowas passiert meistens dann aus Versehen, würde ich sagen, dann kann sowas auch entstehen und dann kann der Film viel größer noch werden und viel mehr aussagen, als jemals irgendwie intendiert war von der Person. Und ich glaube halt, dass es einen Film schon was bringen kann, wenn du den Raum so gestaltest, dass sowas passieren kann. Mhm. Also ich habe auch letztens ganz viele Interviews zum Beispiel geschaut mit Ari Aster. Mhm. Und der dreht ja auch sehr viel in so langen Einstellungen und oft auch große Shots und sowas. Und er meinte, es geht halt darum, dass irgendwie, ja, also für ihn geht es dann mehr um die Performances, aber das ist ja auch ganz wichtig, dass in den Performances halt was passieren kann, was er niemals planen könnte. Und was dann, ja, er kann sich dann natürlich diesen Prestige dafür einsacken, dass es wieder eine richtig krasse Performance geworden ist, aber am Ende passiert es durch den Schauspieler und dadurch, was halt für einen Rahmen einfach geschaffen wurde.
Also bei meinen Sachen zum Beispiel, die ich gedreht habe, war es auch immer so, dass ich sehr spät erst und Danke gesagt habe, also Cut, weil Ich finde, so eine Lebendigkeit in den einzelnen Momenten ist auch da, wenn manchmal Schauspielende das. Sie gehen ans Set, spielen das, was so besprochen wurde und geprobt wurde, wenn es Proben gab. Und dann, ich finde, dann gibt es manchmal diese Momente, die Größeres machen aus der Szene. Also ich hatte auch zum Beispiel die einzige Komödie, die ich gedreht hatte, das war auch tatsächlich etwas, wo ich sehr viel ausprobiert habe, sehr experimentell gefilmt habe, weil ich gemerkt habe, okay, die Schauspieler sind eigentlich dann am besten, wenn sie ein bisschen das Skript verlassen. Also die wollten auch von sich aus jetzt gar nicht so improvisieren oder sowas, also komplettes Improvisieren einer Szene. Die brauchten das Skript, aber ich habe immer gemerkt, okay, wenn sie so ein bisschen drei Schritte daneben sind, da wird es nochmal besser. Und die haben die Rolle verstanden und wer, ich finde ja auch sehr schön an Filmen, dass es jetzt nicht nur der Regisseur und der Autor, sondern eben auch ein Team ist. Und vielleicht haben die viel bessere Ideen als ich als Regisseur. Und verstehen die Figur ebenso gut und das finde ich dann auch immer sehr gut, wenn man ein bisschen weitergeht. Und deswegen würde ich zum Beispiel beim Dreh, das habe ich am Anfang im Studium noch gemacht, wo ich die Szene hatte, wie ich sie wollte, und dann kam ein Schauspieler auf mich zu, ey, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist noch mehr drin. Und wenn da jetzt nicht irgendwie gerade Sonne und wir müssen weitermachen und so steht, gebe ich dem Schauspielenden immer die Möglichkeit, noch mehr zu machen, auszuprobieren, weil wir sind hier alle, weißt du, die ganze Crew wurde hier hingebracht, entweder Licht oder Equipment, und alle Schauspielenden sind angezogen, wie in ihren Rollen, wieso dann nicht einfach nochmal 2-3 Takes machen, bisschen ausprobieren, ne? Und vielleicht passiert da auch was Spannendes. Und ich weiß auf jeden Fall, dass die großen Lacher von der Komödie halt die waren, die halt nicht so unbedingt eingeplant waren. Ne? Und das war auch ganz
Ja, ist auch voll schön. Also ich habe gleichzeitig trotzdem auch voll den Respekt vor diesen Regisseuren, die alles total durchplanen. Also man weiß ja zum Beispiel,
dass
Clint Eastwood so jemand ist, ne? Und ich finde es auch total, also ist auch fair, man darf ja Filme machen, wie man will, und man kann trotzdem was bei rauskommen. Das finde ich auch total, habe ich auch Respekt vor. Aber ich finde es halt irgendwie nochmal, mich sprechen diese Filme wie Tree of Life dann nochmal mehr an, glaube ich.
Ja. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern, wie gesagt, es gibt auch manchmal Situationen, zum Beispiel den Fincher, der ja super viel plant und sehr genau ist. Das ist einer meiner Lieblingsfilmemacher, aber gleichzeitig mag ich auch so diese Freiheit, die so ein Terrence Malick-Film hat. Ne? Und es ist ganz interessant, weil mir auffällt, du hast es gerade vor ein paar Minuten gesagt, es gibt diese eine Sache, dass häufig in Filmen, wenn man gütig ist oder wenn man versucht, an ein paar Dinge positiv zu gehen und vergibt, dass das meist dann die Lösung ist und dann wird die Welt ein besserer Ort. Und ich finde, manchmal geht das ganz gut auf. Ich bin zum Beispiel jemand, der so bei Anime irgendwie so irgendwie dann weine ich plötzlich ganz stark. Irgendwas löst mir manchmal Anime aus. Und,
ja gut, da bin ich bei dir, muss ich sagen.
Und, aber ich habe gerade ein Filmprojekt, zum ersten Mal seit 10 Jahren mache ich wieder einen Film, wo ich auch eine Situation habe, wo eine Person, das kann ich schon so ein bisschen anteasern, vergeben muss. Und für mich ist die schwierigste Frage am ganzen Projekt, wie weit darf ich gehen? Also, weil der Charakter erfährt etwas, wo, glaube ich, sehr wenige Menschen verzeihen würden. Und ich stelle mir immer die Frage, wie weit kann ich gehen? Wie dunkel kann ich den Charakter auch machen und wie die Situation ausgehen wird. Also wann gibt es einen Punkt, wo der Zuschauer, die Zuschauerin fühlt, nee, jetzt ist Vergebung verdient oder jetzt ist, und das ist so ein bisschen für mich gerade, das ist sehr schwierig, weil ich möchte nicht dieses kitschige, ach ja, sie hat was erlebt, dadurch die große Inspiration bekommen und jetzt ist alles gut. Ne? Und ich diskutiere da auch mit so Autorenfreunden oder mit auch den Schauspielenden schon mal so rum, und boah, das ist auch echt so eine Tageslaune. Wenn ich manchmal zum Beispiel so ein bisschen melancholisch bin, dann denke ich, ach komm, ich muss doch was machen, wo die Welt ein besserer Ort danach ist, dann wird es doch vielleicht ein bisschen
Ja, aber die Welt wird ja nicht besser dadurch, dass man einfache Lösungen
Genau. Und aber das durchzudenken, das macht total Spaß. Und ich finde das total schön, dass der Film das anbietet. Und ich finde auch eine Stärke ist, ich glaube, das missverstehen manche Menschen auch, die sehr funktional an Filme gehen, dass manchmal auch so eine etwas gediegenere Erzählung hat den Vorteil, dass du auch Gedanken schweifen lassen kannst und dadurch ein anderes Erlebnis hast am Film. Und das habe ich jetzt auch heute gemerkt, heute Morgen, wo ich die Kinofassung gesehen habe. Und das war auch so, wo ich das richtig genossen habe. Also ich hatte gerade Frühstück und habe es einfach genossen, jetzt diese Erfahrung zu haben.
Weil ich finde auch, also es ist ja auch so ein Krankheitssymptom von unserer Zeit, dass halt alle Angst vor Spoilern und sowas haben. Das spielt ja, finde ich, ganz stark damit rein, dass es halt irgendwie so eine Plot-Obsession gibt, dass es immer darum gehen muss, wie krass ist die Geschichte, wie krass ist die Lore von irgendeiner Welt und sowas. Und das, also ich meine, die größte Ausprägung davon ist diese Spoiler-Angst, finde ich. Und ich bin ja auch jemand, der, also ich mache es selber zu wenig, aber ich würde sagen, eigentlich hat man Film erst dann so richtig gesehen, wenn man ihn das zweite Mal schaut, weil du halt gerade bei Filmen, die dann viel Story haben und sowas, bist du natürlich auch abgelenkt beim ersten Mal schauen davon, dass du mitkommen möchtest und so. Und ich glaube aber, wenn du selbst, keine Ahnung, sowas wie Steve Jobs habe ich letztes Mal geschaut. Cool. Das ist ja ein sehr dialoglastiger Film und es geht sehr viel darum, was ist zu welcher Zeit passiert und wer hat mit wem jetzt einen Streit und sowas. Aber wenn du den dann nochmal schaust und eigentlich weißt, was abgeht, also nicht mehr so abgelenkt bist, davon mitkommen zu wollen, dann ist es auch ein Film, der total über seine Stimmung und seine Musik und den Rhythmus davon funktioniert. Und dann ist es eigentlich, kannst du auch mit so einem Film genauso ein Erlebnis haben wie mit dem Malick-Film jetzt zum Beispiel, der das halt vorgibt. Aber man kann auch Filme, die nicht darauf ausgelegt sind, glaube ich, so schauen. Mhm. Also ich merke das halt ganz krass bei Serien oder sowas, dass ich manchmal damit Leuten rede, also so Sachen, wo die Leute mega krass in der Lore drin sind, Game of Thrones oder sowas, dass ich da manchmal mit denen rede und irgendwie überhaupt nicht weiß, wovon die gerade labern, wenn die irgendwelche Namen oder irgendwelche Sachen erwähnen, weil ich das einfach nicht mitbekommen habe, weil ich das nicht so schaue.
Interessant.
Also also klar, ich möchte auch ungefähr mitbekommen, was bei Game of Thrones passiert und sowas, aber manche Sachen merke ich richtig, wie mir das so durchflutscht einfach. Also gar nicht, weil es mir egal ist oder so, sondern weil ich irgendwie einen anderen Fokus drauf habe. Also es ist so ein bisschen, ich würde so erklären, wie wenn ich Musik höre zum Beispiel, achte ich auch fast nie auf den Text.
Ah ja, ja, so geht es mir auch. Mich würde mal interessieren, weil wir dieses Beispiel Game of Thrones haben. Worauf achtest du dann bei Game of Thrones? Also was ist da so dein Fokus?
Boah, habe ich jetzt lange nicht geschaut, aber auch viel Stimmung und sowas. Also ich finde, Game of Thrones funktioniert auch stimmungsmäßig ganz viel darüber, dass halt du diese Ruhe da drin hast irgendwie. Du hast ja ganz viel Atmosound auch. Allein wenn die Leute reden, ob sie in der großen Halle sind oder auf irgendeinem Feld und der Wind da durchrauscht und sowas. Ich bin ja auch einer der wenigen großen Fans von der letzten Staffel zum Beispiel. Und ich liebe da bei der Schlacht um Winterfell diese Szene, wo dann irgendwann nur noch Musik spielt. Ich glaube, es ist ja dann dieses
Night. Oh ja, das liebe ich.
Und John da, ja, und John dann da durch das kaputte Winterfell geht mit seinem Schwert und dann ist da der Drache und da sind irgendwelche Kämpfer und sowas. Und es ist so eine Stimmung von, das wird ja fast so ein Horrorfilm in der Folge, wo du dann auch noch diese Bibliotheksszene hast mit den Zombies und sowas. Und das fühlt sich fast an wie so ein Endzeit-Mood-Piece irgendwie. Also du hast ja das Gefühl, selbst wenn du keinen Dialog mitbekommen würdest, weißt du, irgendwas geht hier gerade ganz schief und es sieht so aus, als ob alles den Bach runtergehen würde. Und ich finde, davon lebt es auch so ein bisschen. Klar, auch von den krassen Twists und sowas. Ich würde jetzt trotzdem sagen, also ich liebe Game of Thrones auch für seine Dialoge, aber manchmal sind die Dialoge auch so gut, weil sie halt so präzise Sätze drin haben, die du auch aus dem Kontext reißen kannst und nicht, weil du irgendeinen Bezug verstehst oder sowas. Aber keine Ahnung, erste Staffel, wenn Littlefinger darüber redet, irgendwie da gibt es doch dieses krasse Leiter-Zitat und sowas. Sowas kannst du dir total für sich einfach nehmen und das ist einfach großartig. Und du musst gar nicht verstehen, was er jetzt damit dann meinte und welchen dritten König er da angesprochen hat und so.
Voll, also es gibt ja auch diese Situation, wo einmal gesagt wird, hey, wenn du erwähnen musst, dass du ein König bist, bist du nicht der König im Raum. Ja, voll, und das.
Und was ich noch sagen muss, für mich geht es halt immer, und das ist wirklich bei allen Sachen, für mich geht es immer mehr um die Themen als um, wie sagt man das, Plot. Also ich finde, kennst du den Kanal Red Letter Media?
Ja, klar, ja, genau.
Die haben mal so ein geiles Ding aufgemacht, dass sie meinen, es gibt einen Unterschied zwischen Plot und Story. Mhm. Also Plot ist so, das sind die Figuren, zum Beispiel bei Game of Thrones, das sind die Figuren, der hat mit dem Streit und diese Königsfamilie war vor der da und bla 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 und sowas und deswegen passiert das. Und die Story ist aber, es geht um Macht, es geht um dieses Thema, wie geht man mit Macht um, wenn eine Person das macht und sowas. Und das finde ich, das ist für mich immer viel, viel wichtiger als der Plot, deswegen habe ich auch nie so große Probleme mit irgendwie Logiklöchern oder sowas alles. Das finde ich immer auch so eine lästige Diskussion.
Oh ja, ich auch. Oh Mann, da bin ich voll bei dir. Ja. Das fühle ich voll bei. Das auch immer wieder, da frage ich auch so Leute so, ey, wenn ihr irgendwie ein Foto anschaut, was euch irgendwie bewegt, da guckt ihr doch jetzt auch nicht, ob da irgendwelche Logik ist oder ähnliches. Und ich finde es total spannend auch, also das ist sehr viel gesagt, deswegen gehe ich da jetzt so ein bisschen drauf ein. Es ist halt, finde ich auch immer ärgerlich, wenn man dieses Lore-Ding hat. Ich finde cool, wenn eine Welt natürlich sehr dicht und konzeptionell erzählt ist. Aber ich finde halt zum Beispiel Themen auch viel wichtiger als, oh, wir müssen Haus Baratheon irgendwie nochmal sehen, weil sonst irgendwie das Buch blablabla. Bla, nein, komm mir da mit nicht. Ich möchte, wenn Haus Baratheon irgendwas in Themen oder Geschichte zu erzählen hat, sollen sie vorkommen. Und wenn nicht, können die auch mal eine Staffel nicht vorkommen. Ist alles okay. Und chill. Und das ist dann für mich auch so, ich habe das Gefühl auch, wir leben so in einer Zeit, wo Größe und Effizienz wichtig wird. Also das wäre, ich habe mir eigentlich gewünscht, so ein bisschen anderes Thema, oder nee, ich bleib bei Game of Thrones. Und zwar Game of Thrones, jetzt kommt diese neue Serie mit dem Heckenritter. Und ich finde das total cool, dass Game of Thrones jetzt anscheinend, ich habe noch keine Folge gesehen, ich weiß nicht, wie es ist, es gibt zwar ein Video von euch mit Ersteindrücken bei Movie Pilot, aber habe ich bewusst noch nicht geguckt, weil ich erstmal die Serie anfangen möchte. Ich finde, wenn du cooles, großes Universum machst, dann erzähl verschiedene Geschichten. Dann hast du einmal dein Game of Thrones, diese epische Saga, dann erzähl eine kleine Comedy, dann erzähl irgendwie, das habe ich mir bei Star Wars immer gewünscht, dass man so eine Mafia-Geschichte mal erzählt oder sowas. Ne? Ja. Und weißt du, ich möchte dann nicht, wenn Star Wars von Disney gemacht wird, das war halt am Anfang so meine Hoffnung, dass irgendwie so viele kleine Projekte sind, damit die all ihre Tiere und Wesen verkaufen können als Merch. Aber sie haben ja immer versucht, Star Wars und weitere Episoden teilzumachen, nur anders zu benennen und ähnliches und nicht wirklich versucht, so eigene Konzepte in den Spin-Off-Filmen zu entwickeln, sondern irgendwie immer, es muss sich wie Star Wars anfühlen, aber Star Wars könnte so viel mehr sein und ich finde dann so spannend, wenn verschiedene Werken so Themen haben und eben das auch ausreicht. Ich finde zum Beispiel diese Logiklöcher-Kultur finde ich so ärgerlich, weil ich finde, da wird ein Film, egal wie gut der Film ist, sehr klein gemacht, weil da schaut man auf seine Perspektive, wie ein Werk zu haben sein sollte und sagt dann, wieso hat der Charakter da nicht das oder das gemacht? Vielleicht ist in der Welt der Charakter einfach ein Schlunz und der macht ganz viele Fehler und irgendwie kommt er in dieses Abenteuer oder in diese Welt oder in diese Situation. Und das ist irgendwie ganz cool. Und das möchte ich sehen. Und das ist ja auch für mich Fiktion. Ne? Also ich habe total genossen, dass wir zum Beispiel jetzt letztes Jahr die Serie Plotibus hatten. Und daran hat mich das auch so ein bisschen erinnert, dass sie ein Mensch. Es wird nicht so künstlerisch gemacht wie natürlich bei Tree of Life, aber es wird schon so gemacht, dass wir diese Situation haben. Wie funktioniert das jetzt eigentlich, wenn wir diese Apokalypse haben und alle Menschen irgendwie nicht mehr normal funktionieren, sondern Hive sind? Und das ist etwas, wo ich dachte so, ey, cool. Und in diese Langsamkeit habe ich mich total reinlegen können. Und so, ich habe mich manchmal selbst erwischt, wo ich dann so nach ein paar Folgen dachte, okay, jetzt kann ein bisschen mehr passieren, aber dann wiederum dachte ich gleich, nein, ich finde gerade das gut, dass gerade nicht so viel passiert. Und das macht ja auch irgendwie, ich finde, wenn man so ein Medium anschaut, Serienmedium oder Filmmedium, ist dabei egal, weil wir jetzt ein bisschen sehr viel über Serien gesprochen haben, Du hast halt so ein Spektrum und ich finde, man macht, ich habe das Gefühl, dass im Mainstream-Publikum, was wirklich auch Geld bringt und viel gemacht wird, ist es ein ganz kleiner Strahl. Aber wenn du halt viel weiter guckst, da könnte dieser Strahl so viel größer sein. Ich hatte zum Beispiel total Spaß bei Agrodrift. Total den Spaß, weil da mir so ein Gefühl und
sehr schön, freut mich voll.
Ich habe den in Venedig gesehen und sogar mit ihm im Publikum, ne? Und es war, boah, ich war so begeistert und so erfrischt von dieser für mich neuen Ästhetik, die man dann vielleicht eher irgendwie in so Foren oder so gesehen hat. Und das ist so cool, das kann Film auch sein und so muss Film ja auch sein, um irgendwelche Grenzen auszuloten und mir was Neues zu zeigen. Und ja, das ist es halt. Und ich finde auch so dieses, ich kann schon ein bisschen verstehen, dieses Lore-Verständnis und Lore-Erweiterung kann ich verstehen, wenn man, ich bin zum Beispiel sehr großer Batman-Fan und ich sag immer, ach, zeig nicht die 3-4 Bösewichte, die wir alle kennen. Wir haben die jetzt in den vergangenen 30 Jahren sehr gut erzählt im Kino. Mach mal was Neues. Mach mal was, vielleicht Batman auf Psychose. Da gibt es auch so ein paar sehr geile Comicbänder, die auch sehr interessante Themen hier wieder erzählen, ne, die sehr viel Psychologisches verarbeiten. Und ich glaube auch einfach, das würde super gefeiert sein. Und finde ich so ein bisschen schade, dass, aber gut, wir sind jetzt bei Batman. Lass uns mal vielleicht ein bisschen zum Deck kommen. Der Film ist zwar sehr so, und wir haben jetzt sehr viel irgendwie die letzten 10 Minuten über verschiedene Themen gesprochen, aber das ist halt das, was eine Stärke von Tree of Life ist, dass ich das Gefühl habe, okay, der zeigt mir etwas, was frisch und neu ist, obwohl er dann ein paar Filme gemacht hat danach, Terrence Malick, die sich ähnlichen Ästhetiken auch bedienen und ähnlichen Konzepten, also ohne, dass sie inhaltlich gleich sind, aber ähnliche Aufbauten. Und ja, ich bin jetzt so ein bisschen am Ende eines Satzes, wie so ein Punkt. was schwebt dir so durch den Kopf noch oder was willst du noch loswerden?
Ja, ich kann noch mal einen Bogen zurückmachen zu was du ganz am Anfang angesprochen hattest, was ich ganz gut fand, nämlich weil du ja diese Balance angesprochen hattest bei Tree of Life zwischen Arthouse und zugänglicherem und so. Und ich finde, also ich frage mich immer, wenn ich jetzt Leuten irgendwie Arthouse-Kino in Anführungsstrichen mal näher bringen wollen würde. Ob Tree of Life einer der Filme ist, wahrscheinlich schon. Aber was ich noch viel wichtiger finde eigentlich in dieser ganzen Diskussion, jetzt kommen wir wieder weg von Tree of Life, aber ich finde es ganz cool im Kontext von dem Film zu sprechen. Weil du ja auch meintest, dich stört diese Trennung zwischen Blockbuster und Arthouse-Kino. Und ich würde auch sagen, was du ja, glaube ich, impliziert hast, dass sich das schon ein bisschen aufgeweicht hat die letzten Jahre, gerade durch so A24 und so eine Sache, ne?
Genau.
Aber ich finde, trotzdem ist so die Art, wie man drüber spricht, immer noch, da gibt es so eine Trennung. Und da, also, das ist immer so ein bisschen mein Ziel, auch mit Moviepilot zum Beispiel, dass man das immer noch ein bisschen weiter aufbricht. Also, und deswegen, um jetzt zu Tree of Life damit zurückzukommen, finde ich es total cool zu merken. Klar, wir haben jetzt auch irgendwie intellektuell darüber geredet und sowas alles, aber ich finde, Tree of Life ist zum Beispiel auch ein Film, wo man gar nicht intellektuell rangehen muss, hast du ja auch gesagt. Also, wir können auch darüber sprechen, was das für Erinnerungen in uns hochgeholt hat. Ob wir sowas aus unserem Leben kennen, dass man auch mal irgendwie jemanden, den man eigentlich liebt, was Schlechtes zugefügt hat, weil man aus irgendeinem Grund seine Grenzen austesten wollte und sowas. Und ich frage mich immer so, ich finde es auch wichtig, intellektuell darüber zu sprechen, weil es auch eine wichtige Ebene ist. Aber ich würde mir auch manchmal wünschen, dass man ja das weiter aufbricht. Also ich war Anfang letztes Jahr mit einem Kumpel in Queer zum Beispiel, also der Luca Guadagnino-Film. Und er ist schon auch filminteressiert, aber er guckt jetzt lange nicht so viele Filme wie wir oder ist da so drin. Und ich fand es total geil mit ihm. Wir sind danach saufen gegangen und haben über Queer geredet. Und ich finde, auch da kann man super intellektuell reingehen, aber man kann auch einfach mal sagen, Alter, was war das nach dem dritten Bier? Alter, was war das für eine geile Performance von Daniel Craig? Und wie crazy war dieser Film und sowas? Und ich finde, man muss da diese Angst vor verlieren, dass man irgendwie sich dumm fühlt oder sowas. Ich glaube, das ist ja auch ganz viel bei Tree of Life dann, dass Leute haben einfach nicht diese, sind nicht sozialisiert mit dieser Art von Film und deswegen fühlen sie sich dumm oder sowas. Mhm. Und ich möchte jedem, der sich so fühlt, die Angst nehmen, dass ihr nicht dumm seid, sondern ihr müsst einfach euren eigenen Zugang dazu finden. Und der ist auch genauso richtig und gut. Also gerade so ein Film bietet es ja an, dass wir halt in jeder, deswegen straucheln wir wahrscheinlich auch oder springen so hart, weil man könnte aus jeder Richtung über diesen Film reden. Und das ist ja das Schöne
daran. Ja, rede. es ist total spannend, weil der Film lässt so viel zu und ich versuche auch, wenn ich mit jemandem im Kino bin, ist so der erste Impuls von sehr vielen Menschen und von mir auch selbst, ey, da nehme ich mich nicht raus, zu sagen, wie war der Film? Aber ich versuche jetzt immer eigentlich so seit so 2 Jahren zu fragen, was sind deine Eindrücke vom Film? Es geht mir gar nicht so drum, ob die Person den Film mochte oder nicht. Ich hoffe natürlich, wenn ich denen zum Beispiel einen Film zeige, dass sie den cool fanden, das ist immer die Hoffnung, oder dass sie irgendwas daraus mitnehmen. Aber ich finde das immer spannend, wie zum Beispiel, selbst wenn ein Film vielleicht gar nicht so gut war, aber vielleicht gab es da diese eine Szene, die total was hinterlassen hat nach dem Kino. Und ich finde, das ist allein schon super viel wert oder mehr wert als ein einfaches Gut oder Schlecht. Weil ich finde es interessant, was ein Film erzählt in den Köpfen von den Menschen. Und nicht, was ein Film auf einer Skala ist. Ich habe auch manchmal so, ich liebe Letterboxd als Plattform, total toll. Mag ich, ich bin froh, das ist für mich die einzige richtig gesunde, gute Social-Media-Plattform. Aber manchmal ist es auch so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, dass entweder ein Witz oder eine super intellektuelle Kritik irgendwie da super gut zündet. Ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, zum Beispiel da einfach so tagebuchmäßig wirklich reinzuschreiben, was ich so ein bisschen gefühlt habe oder Eindrücke gehabt habe. Und ich habe gemerkt, dass ich seitdem viel lieber da reinschreibe, weil vorher hatte ich irgendwie so eine Hürde, entweder muss ich witzig sein oder ich muss was super Intellektuelles schreiben. Und ich glaube, das ist auch so das Tolle an Tree of Life, dass du einfach jetzt einfach auf dem visuellen, fühlbaren Level, dass du einfach, dass es ein schöner Film ist, dass es ein wunderschöner Film ist und selbst wenn man, ich war sogar mal auf einer Party, wo Tree of Life auf Dauerschleife auf dem Beamer lief, ohne Soundspur und dann einfach auf dem Beamer gezeigt worden. Es war mega gut. Und die Leute standen da teilweise vor, die den Film nicht kannten, weil es einfach so eine Hausparty war und ein paar Leute natürlich nicht so filmaffin waren. Die waren davon total fasziniert. Was ist das denn? Das ist ja Brad Pitt. Hä, was ist das? Habe ich den Film noch nicht entdeckt? Oder ist das eine Werbung für was? Oder so? Nein. So, nee. Und dann, das finde ich auch cool. Und
ja, mega gut.
Und
ich werde mir das auch abgucken. Deinen Satz.
Welchen?
Den, was ist dein Eindruck? Weil, also ich habe auch eine Zeit, weil ich bin auch genervt davon, weil das, wie du auch davor meinst, das macht den Film so klein, irgendwie den direkt, weil du musst ihn direkt einordnen. Ja. Du kannst noch nicht einfach drüber sagen, was dir hängen geblieben ist oder so, sondern du musst ihn direkt einordnen und das ist irgendwie scheiße. Also ich habe immer Leute gefragt, so, worum geht's für dich in dem Film? Aber das macht's ja auch, beschränkt es ja auch wieder, aber ich finde deinen Satz gut.
Und mir geht's auch so, ich habe gemerkt, dass Filme, die wirklich viel in mir rumoren, da brauche ich auch eine Nacht oder einen Tag, um erstmal Gedanken schweifen zu lassen. Und manchmal gibt es auch so Filme, wo ich denke, ach nee, das hat mir nicht so gut gefallen. Und plötzlich rattert aber was in mir. Und durch diese Entscheidung, dass zum Beispiel ein Charakter irgendwas gemacht hat, was ich widersprüchlich zum Charakter fand, aber dann habe ich nach so einem Tag Nachdenken gedacht, nee, irgendwie ist es total interessant, dass diese kreative Entscheidung genommen wurde, diesen Charakter so zu erzählen. Ich habe leider jetzt gerade kein Beispiel parat, aber das macht den Film interessanter. Das lässt mich auch ein bisschen über entweder die Weltsicht oder die Themen im Film auch nachdenken, weil wäre das, was glaube ich auch viele bei Logiklöchern bei dieser Diskussion auch immer wieder vergessen, wenn alles irgendwie komplett aufgehen würde, wäre es sehr unmenschlich und es wäre auch irgendwie sehr fade. Also viele Filme müssten eigentlich durch rationale Logik dann eigentlich gar nicht mehr, da gäbe es keine Handlung. Ne? Also das ist
voll.
Halt irgendwie...
Ich denke auch immer so, also habt ihr, ich meine, wir hatten das mit Tree of Life so, jeder hat doch mal eine Situation gehabt, wo man was macht, wo man danach sich selber dachte, warum habe ich das jetzt gemacht?
Ja.
Ich war selber unnachvollziehbar mir gegenüber.
Ja, total. Und Es ist ja auch spannend, vielleicht dann auszuloten, wenn diese Entscheidung getroffen wurde, was passiert dann? Also, dass wir diesen Moment haben in Tree of Life des Schames sehen, was du ja so schön herausgearbeitet hast, das fand ich auch so, das hatte so Wirkung. Das macht für mich den Film auch besonders und eben nicht so simpel. Und
Ja, vielleicht hat es irgendwie damit zu tun, dem Regisseur einfach erstmal zu vertrauen.
ja.
Also, dass man irgendwie mit dieser Logik oder wie man es auch mal nennen möchte, mitgeht und dann halt guckt, okay, was, egal ob ich das jetzt nachvollziehbar finde oder nicht, das geht ja auch dann nur um meine eigene Weltsicht eigentlich. Und ich möchte ja auch irgendwie in die Welt von jemand anderem eintauchen. Was sagt das dann aus, wenn die Figur vielleicht so gegensätzlich handelt zum Beispiel?
Ich habe ein Beispiel, wo mich ein Film sehr ergriffen hat und von dem ich sehr begeistert bin. Der ist jetzt auch draußen, wenn die Podcast-Episode rauskommt, Hamnet von Chloe Zhao. Ich fand Chloe Zhaos Werke immer irgendwie schlummerte was, aber sie hat mich nicht so wirklich bekommen. Und mit dem Film hat sie mich total bekommen. Und ich habe auch bei dem Film immer gespürt, ich könnte jetzt in diese Falle tippen, dass der Film, ich werde jetzt nicht spoilern, aber so ein bisschen andeuten, der Film könnte sehr plump sein und enden. Ich hatte aber irgendwie durch diese künstlerische Aufarbeitung und die Themen, die dann auch gesetzt werden, hatte ich das Vertrauen, das wird ein richtig schönes Ende. Irgendwie, ich hatte das so ein Gefühl. Und ich war dann sehr fasziniert von vielen Dingen. Ich fand auch die Inszenierung da unglaublich clever. Und ich habe am Ende wirklich geweint, weil der Film lief da auf etwas hinaus, wo ich dachte, okay, du könntest, wenn du jetzt jemand wärst, der so auf Logik schaut und so, den Film super schnell, glaube ich, in der Mitte so ein bisschen verurteilt und ach, das ist irgendwie sehr klischeehaft, nicht so interessant. Aber ich hatte bei ihr zum Beispiel, wie ich das bei vielen Sachen, wo ich irgendwie erstmal ein positives Grundgefühl habe, habe ich irgendwie gesagt, na, ich bin gespannt, was da am Ende erzählt wird. Und das hat mich dann so bewegt, dass ich sogar geweint habe. Also das mache ich bei außerhalb von Anime tatsächlich nicht so häufig. Und das hat mich sehr bewegt. Und wir waren dann auch in der Runde danach und ja, und ich fand es so interessant, weil dann drei von uns waren eben auch sehr bewegt und dann eine Person war dann nicht so bewegt. Ist ja auch völlig fein und alles cool. Ich finde es auch immer völlig entspannt und cool, wenn jemand einen Film, den ich total toll fand, auch super schlecht fand. Aber ich fand es dann irgendwie schon ein bisschen schade, dass die Person dann irgendwie, ich hatte, weil die Kritikpunkte, die angeführt wurden, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, aber Moment, der Film war doch gar nicht so emotional, also der war gar nicht so aufgebaut, was du gerade kritisierst. Das hätte ein viel rationalerer, weniger künstlerischer Film sein müssen, damit man das kritisieren kann. Eigentlich schade, dass du den Film jetzt so ein bisschen kleiner machst und so, ja, dass du dich da nicht fallen lassen konntest, ne? Also, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, ist auch völlig okay. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo ich immer wieder denke, dass manche Menschen, und ich meine jetzt nicht die spezielle Person jetzt bei Hamnet, sondern ich meine einfach wir als Gesellschaft, dass manche Menschen einfach, glaube ich, sehr viel mehr Spaß an dem Medium Film hätten, wenn sie diese Schwelle nicht hätten. Und
Ja, ich glaube irgendwie, also ich habe so zwei Gedanken immer dazu, weil ich glaube, wenn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer Person wirklich den Spaß oder die Emotionen raubt, weil irgendwas nicht logisch ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es gibt genug Beispiele bei großen Filmen, wo Leute darüber hinwegschauen können, weil die den Film einfach so gut finden. Und sobald die den Film so gut finden, dann ist es denen auch meistens doch egal. Deswegen glaube ich immer, dass es so ein vorgeschobenes Argument ist. Es klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ist nicht so gemeint, dass halt das oft auch einfach sowas ist, wo man nicht ganz greifen kann, was man jetzt wirklich schlecht fand. Und deswegen schiebt man dann die Logik vor oder das Plothole und sowas.
Ja, ne, klar.
Und ich glaube, entweder ist es das oder es ist so ein Schutzmechanismus auch, weil man sich nicht ganz persönlich darauf einlassen möchte. Also weil, keine Ahnung, es ist ja, man merkt es ja, also gerade bei uns ist ja nochmal eine andere Ebene, weil wir halt irgendwie öffentlich darüber reden. Aber man hat ja schon Hemmungen, gerade, also wir könnten bestimmt auch über Trav Live reden und super persönlich werden. Voll, ja. Wir sind ja jetzt schon persönlich geworden, aber man hat da so eine Hemmschwelle drin, weil man sich auch denkt, okay, aber es ist ja noch ein Film, wie sehr kann ich mich jetzt da rein produzieren? Mhm. Ich glaube, manche Leute sollten das noch mehr zulassen. Mhm. Und das ist vielleicht so ein Schutzmechanismus, sich nicht komplett da irgendwie zu öffnen oder so einem Kunstwerk gegenüber, auch wenn es nur im privaten Rahmen ist. Aber es ist ja auch irgendwie beängstigend manchmal, ich glaube, das ist ja auch bei Horrorfilmen oft das Ding, dass Leute, die keine Horrorfilme mögen, liegt, glaube ich, auch viel daran, dass man mit was super Persönlichen konfrontiert wird, weil es ist sehr persönlich, wovor man Angst hat und wovor nicht. Und bei ganz vielen anderen Sachen kannst du dich sehr leicht davon wegducken, aber bei Horrorfilmen nicht.
Genau, also ich finde das auch spannend, weil ich manchmal, wenn ich mit Leuten ins Kino gehe, die nicht so häufig ins Kino gehen, höre ich dann häufig raus und ich will mich da nicht auf den Thron stellen oder sowas. Aber die sagen dann, ah, cool, so kann Film auch sein, weil ich versuche dann auch immer so Sachen auszuwählen, wo man so denkt, das könnte der Person gefallen. Aber das ist auch etwas, was sie, glaube ich, nicht von sich aus schauen würde. Dann auch so im Gespräch, dass sich dann so Nachrichten am nächsten Tag, boah, so habe ich noch nie über Filme geredet oder so lange habe ich noch nicht mal über einen Film geredet, selbst über meinen Lieblingsfilm nicht geredet. Und das finde ich dann auch so schön, dass man dann halt auch so das zulässt. Also ich bin zum Beispiel ein paar Mal ich habe ja schon erzählt, dass ich vor 10 Jahren ins Museum gegangen bin. Ich bin jemand, der sehr gerne ins Museum geht. Und am Anfang war es, glaube ich, eher so, okay, ich wollte mich ein bisschen weiterbilden. Aber mittlerweile gehe ich eher ins Museum, um irgendwie Sachen zu fühlen und eben diese Intuitive zu haben. Ich gehe viel häufiger auch in Ausstellungen, wo ich vor 10 Jahren eher in Ausstellungen gegangen bin, wo ich dachte, ach, das kenne ich, das wird mir gefallen, gehe ich jetzt eher so aus Neugierde rein und so, Moment, ich habe den Künstler, die Künstlerin noch nie gehört, das sieht irgendwie super interessant aus, ich weiß auch gar nicht, ob mir das gefällt, aber an dem freien Tag gehe ich dann dahin, ne? Und da habe ich auch in den letzten Jahren auch irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass mir das viel mehr gegeben hat, eben als dieses Erwartbare, ne? Nicht die 6. Picasso-Ausstellung oder so, ne? Und nichts gegen Picasso, aber nur um einen Punkt klarzumachen, dass man nur da reingeht, wo man auch in Filme oder auch in der Internetbubble, was man kennt und was man immer irgendwie gut fand. Weil dann öffnet sich ja auch ein Geschmack nicht, ne?
Ja, aber es ist natürlich beängstigend, ne? Also ich glaube, ich finde es manchmal krass, wenn ich merke, ich sitze jetzt zum Beispiel in einer oder auf dem Festival, ist eigentlich das beste Beispiel. Du sitzt auf dem Festival und du schaust einen Film und selbst für uns, die irgendwie trainiert sind, darüber zu reden und sowas, sitzt du da drin und dann gehst du auf Letterboxd und noch niemand hat diesen Film geguckt. Du kannst keine Reviews dazu lesen und man fühlt sich auf einmal schon ein bisschen verloren so und weil man mit sowas, man ist auf einmal komplett mit sich selber konfrontiert und nur davon abhängig, dass man jetzt darauf vertraut, was man da gefühlt hat und was man selber darin gesehen hat. Und das ist ja bei Ausstellungen auch so, gerade wenn man irgendwie keinen Freundeskreis hat, der sich damit auskennt oder der ihm was vorgeben kann oder sowas, ist schon anstrengend auch, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Aber das ist ja das, wo man dann weiterkommt.
Ja, und es ist natürlich auch die Gefahr, was ich jetzt natürlich nicht erwähnt habe, es gab natürlich auch zig Ausstellungen, wo ich rausgegangen bin und nichts mitgenommen habe. Das gibt es natürlich auch, ne? Dass man halt dann denkt, oh, großartig, das wird bestimmt spannend. Und dann, okay, hat mir doch jetzt nicht so viel gegeben. Und ich war 2-mal in Venedig und ich war zum Beispiel sehr froh Agrodrift, auch wenn das schon so ein bisschen Bass hatte und so ein paar Sachen rumort sind, fand ich das mega toll, diesen Film irgendwie ohne eine Erwartungshaltung zu sehen und irgendwie Harmony Korine irgendwie, ah cool, da ist was Neues und er hat dafür extra eine Firma auch gegründet und ähnliches. Oder was total spannend war, ich habe den Film selbst in dem Jahr nicht gesehen, weil ich habe da keine Karten für bekommen. Joker 2 zum Beispiel, wie die Leute, weißt du, man sitzt da mit seinem Aperol Spritz, sieht, wie die Leute rauskommen und du siehst, dass die Leute völlig außer sich waren und den Film super scheiße fanden. Und dann hast du halt nicht mehr diese, wie du sagst, diese Kontrollinstanz. Ja, ist das denn wirklich ein Konsens? Oder ist das jetzt vielleicht diese eine Vorstellung, wo zum Beispiel ein Kumpel von mir hat auch, glaube ich, im gleichen Jahr Brutalist in Venedig gesehen. Und da wurde ja gefeiert, 70 Millimeter, großartig. Das Problem war nur, er war in der ersten Vorstellung und in der ersten Vorstellung war das Bild nicht scharf. Und zwar wirklich unscharf. Und erst nach der Hälfte haben die das Problem, also nach der Transmission, haben sie das hinbekommen. Und da dachte ich nur, ach du Schande. Also du erlebst da was. Ne? Und du bist dir alleine ausgesetzt, du bist deinem Geschmack auch irgendwie ausgesetzt. Und ja, es ist dann schon spannend. Auf jeden Fall. Was wolltest du gerade sagen?
Ja, also nochmal kurz zum Joker, finde ich auch spannend, weil ich hatte genau die gleiche Erfahrung. Ich war in irgendeinem ganz Early Screening, also nach Venedig schon natürlich, aber auch so ein Early Screening, wo ich rauskam und ich dachte, Bea und ich waren so, ich glaube, der ist scheiße. Und aber wir hatten noch das Gefühl, das war auch, ich weiß, wir haben die Review, glaube ich, als erste rausgebracht und da waren noch alle Kommentare so, als ob der scheiße ist, ich warte noch auf David und Robert und sowas, die sagen und sowas. Dann fanden die alle doof. War auch irgendwie eine ganz geile Bestätigung, aber war schon auch irgendwie spannend zu merken. Aber was ich sagen wollte, ist, glaube ich, deswegen finde ich es aber auch immer ganz spannend, mit Leuten ins Kino zu gehen, die da so wenig Berührungspunkte haben, weil die halt eben eigentlich freier sind darüber, wie sie über Filme nachdenken. Also die haben eigentlich viel mehr Hot-Takes, obwohl sie eben aus diesem ganzen Hot-Take-Denken raus sind. Und was ich immer schade finde, aber ist, wenn dann irgendwie Leute wissen, so, ich bin jetzt irgendwie der Typ, der ganz viele Filme schaut und sowas, haben die immer so eine Vorsicht, mit mir über Filme zu reden. Ich hasse das.
Also, ja, voll.
Ich würde die am liebsten schütteln und dann sagen so, rede einfach, wie du normal jetzt drüber reden würdest, weil ich finde das eigentlich gerade viel angenehmer, als mit dem 30. Filmkritiker darüber zu reden.
Voll. Ich muss da kurz einhaken, ich sehe da einen Terrence Malick-Film über dich, Hardy, wo du einfach nur diese Erfahrung haben wirst, wieder ein ehrliches Filmgespräch zu führen. Alle entweder Respekt vor dir haben oder alle auch solche Filmleute sind wie wir, die dann einfach ein bisschen zu, vielleicht auch in ihrer eigenen Soße schwimmen und du bist nur ein ehrliches Gespräch.
Das finde ich geil, das mache ich als Kurzfilm. Ja, dann laufe ich so durch die Kinos und flüstere aus dem Off. Ja, ich sehe schon vor mir.
Oh Mann.
Ja, aber das ist auch so dieses Ding irgendwie, ich mag auch Letterboxd und ich hänge da auch sehr viel ab und gucke mir sehr viel, also hauptsächlich sehr viel auf YouTube Filme an und sowas. Aber zum Beispiel, mir wird ja auch mal vorgeworfen, dass ich irgendwie mit Absicht irgendwelche Hot-Tags habe, um edgy zu sein und sowas. Und ich bin auch gerne edgy, muss ich schon sagen.
Du bist schon Flashtags manchmal.
aber ich finde auch, dass man damit was bewegen kann einfach, wenn man aneckt. Mhm. Aber ich mache es jetzt auch nicht extra. Also ich wähle mir dann vielleicht eher mal ein Thema aus, wo ich so eine Meinung habe. Aber wenn ich jetzt neuen Film gucke, bin ich jetzt nicht extra edgy. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wenn Leute ehrlicher mit sich selber wären, dann wären viel mehr Leute edgy und hätten die ganze Zeit Hot Takes. Also ich glaube, dass man da auch sich sehr stark oder sich viele sehr stark anpassen an das, was gewollt ist. Was aber jetzt nicht mal so ein Vorwurf ist, dass Leute sagen, die hassen eigentlich Pulp Fiction, aber weil alle den lieben, finden die den gut, sondern ich glaube, es kommt eher daraus, dass die Leute sich alle mittlerweile gleich sozialisieren. Dann kann natürlich auch nur der gleiche Filmgeschmack rauskommen. Wenn du jetzt anfängst, Filme zu gucken und dann gehst du auf Letterboxd und dann sagen die alle, ja, guck mal erstmal Pulp Fiction und dann guckst du Parasite und sowas, dann formt sich dein Filmgeschmack ja dadurch und dann findest du nach 5 Jahren auch, weiß nicht, was steht hier gerade in meinem Schrank, Justice League scheiße und Life of Pi oder Die Jagd findest du dann super. Ich will jetzt nicht so tun, als ob ich irgendwie special bin oder sowas. Ich habe ja auch irgendwie teilweise mich klassisch sozialisiert, aber bei mir, ich habe ja recht spät angefangen, zum Beispiel richtig Filme zu schauen oder viel Filme zu schauen. Und ich habe sehr viele Klassikerlücken, weil ich bin ja ab da, wo ich 18 war, bin ich ja in Pressevorführung gegangen oder mit 17 eigentlich schon. Und deswegen habe ich sehr oft sehr viel Neues gesehen. Und dann hatte ich keinen Bock, immer alte Sachen, oder ich hatte Bock, alte Sachen nachzuholen, aber ich hatte keine Lust dann so, diese 100 Filme, die du gesehen hast, abzuarbeiten und dann schlimm, irgendwie Goodfellas und so zu schauen. Sondern ich habe dann halt Tree of Life geguckt und sowas alles, weil es mich viel mehr interessiert hat, was dann Film noch machen kann. Und dadurch, die Hot Takes kommen, glaube ich, dann mehr daraus, dass ich einfach anders sozialisiert bin und nicht, dass ich irgendwie Edgelord bin.
Ja, ja.
Aber ich bin auch Edgelord.
Okay, gut. okay, ich glaube, das ist eine sehr interessante Diskussion mit dem, wie man sozialisiert wird. Das macht wieder so ein großes Fass auf. Also ich füge mal einfach nur einen Gedanken hinzu. Ich habe ein paar Filme, die habe ich bewusst sozusagen gar nicht gesehen, wo ich vielleicht in der Phase war, wo ich sehr viele Sachen nachgeholt habe oder wo ich sehr viele Sachen gesehen habe, die neu sind. Zum Beispiel jemand, den du gerade erwähnt hast, Tarkovsky, habe ich immer so einen, irgendwie so einen Respekt gehabt. Den muss ich erst gucken, wenn ich ein bisschen älter bin, andere Phase in meinem Leben habe. Und irgendwie war das für mich zum Beispiel die richtige Entscheidung, weil ich irgendwie, glaube ich, diese Wertschätzung über ein paar Sachen, die er erzählt mit den Themen und wie er sie erzählt, hätte ich, glaube ich, als 20-Jähriger, als 15-Jähriger, als 25-Jähriger Mensch nicht so gleich haben können. Und das Geile war, ganz simpel gesprochen, ich habe die gesehen, wo irgendwie so ein Wetter war, aber Nebel, Köln im Nebel und irgendwie drei, ja, vier Filme im Kalkerlichtspieler. War mega cool.
Ja, ein Thema habe ich auf jeden Fall noch. Dieses ganze Religionsthema bei
Ja, okay, gut.
Da will ich mal so ein kleines Klischee, glaube ich, aus dem Weg räumen, weil, also Malik ist ja, soweit ich weiß, praktizierender Christ, aber, und ist davon auch fasziniert, glaube ich, aber man vergisst immer, dass er auch einen sehr starken philosophischen Hintergrund hat. Also er hat zum Beispiel Heidegger übersetzt in der Uni ganz viel.
Oh, okay.
Also er ist da sehr stark, also ich glaube, das Wesen des Grundes zum Beispiel ist eine Medic-Übersetzung und sowas alles. Also er ist sehr stark auch in diesem ganzen Bereich tätig. Mhm. Und immer mit so Philosophen, die auch irgendwie nicht so abgespaced sind, eigentlich würde man sagen. Und ich weiß noch, ich habe damals mit so 18, 19 habe ich für eine Kinozeitschrift hier in Berlin geschrieben, Indie-Kino. Und also ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber ich glaube, das kann man erzählen. Da habe ich damals einen Text geschrieben zu, entweder war es Call Me By Your Name oder irgendein anderer Film. Und da habe ich einen Night of Cups-Vergleich gezogen. Und mein Chef hat Terrence Malick gehasst. Und er hat mir dann eine E-Mail geschrieben, aufgrund dieses Vergleiches, wie kacke er Malick findet und dass er findet, dass es fast schon faschistoide Filme sind, weil es immer darum geht, sich irgendwas Höherem zu opfern und sowas.
Ach du Schande.
Und ich kann verstehen, wo das herkommt, weil man kann Religion auf jeden Fall auch kritisch gegenüberstehen und da ist sehr viel, was auch schwierig ist und sowas. Und wenn man sich dem unterordnet, wird es auch,
Ja, aber manchmal ist das Wort faschistoid auch ein bisschen schnell.
Ja, das ist overused dann. Ja. Ich weiß auch nicht, ob er das Wort gesagt hat, deswegen nenne ich jetzt auch mal keinen Namen, um jetzt keinem was zuzuschreiben da. Aber ich würde da halt komplett widersprechen, weil wir haben uns, glaube ich, an so einer Szene aufgehangen aus, ich meine, es ist sogar Night of Cups. Da, da geht es ja auch ganz viel darum, um diese Legende davon, dass der Mensch mal aus zwei Körpern bestand und dann getrennt wurde und deswegen wandelt man allein auf der Erde und sucht immer nach seinem Gegenstück und sowas. Und es geht aber auch ganz viel darum, sich irgendwas Größerem unterzuordnen. Das ist bei Malick ja oft die Liebe, oder also nicht jetzt nur die romantische Liebe, sondern generell Liebe gegenüber anderen Menschen. Irgendwas Größeres, nach dem man strebt, damit man irgendwie einen Sinn im Leben hat und sowas alles. Wenn man das aus so einer komplett erzkatholischen Leseweise sieht, dann finde ich, verstehe ich, warum man das kritisch sieht. Aber ich finde, bei Malick, wenn man dann seine Bilder sich dazu anschaut, geht es eigentlich immer um was total Greifbares. Und deswegen auch nochmal dieser Bogen zu dem Jesus-Film, wo er einen Jesus zeigen will, der keine Wunder vollbringt und wahrscheinlich trotzdem kein Jesus-Dekonstruktionsfilm sein wird, sondern trotzdem ein positiver Film, denke ich mal. Ist es was, wo, wenn Malick darüber spricht, zum Beispiel in Night of Cups, man sollte nach was Höherem streben, um sein Leben zu leben und sowas, dann zeigt er dazu immer so Bilder von dem Sonnenaufgang oder irgendwelchen Feldern und sowas. Und ich habe das immer so verstanden, dass es darum geht, dass das Höhere nicht irgendwas Übernatürliches ist, nicht irgendwas, ein Gott, den man sich jetzt, dessen Regeln man sich fügen muss oder sowas, sondern der Welt, die einfach vor einem liegt, die man oft nicht so wahrnimmt und sowas, dass diese Schönheit schon die ganze Zeit da ist und man sich der unterordnen soll, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt und halt es immer wichtigere Dinge im Leben gibt als dein Job, als Geld, als was auch immer. Und so kitschig das klingt, ist dann oft halt Liebe irgendwie die Antwort, sag ich mal, gegenüber was auch immer. Und das ist eigentlich immer darum.
Ich würde da kurz einhaken, weil das ja sehr gut auch zu Three Love Life passt, weil es ja, das hast du auch vor einer Stunde, glaube ich, mittlerweile schon rausgearbeitet mit dem, dass Brad Pitt diese Entscheidung bereut, dass er sich dem Beruf so hingegeben hat. Und vielleicht hätte er ja auch, wenn wir jetzt in einem Multiversum sind oder eine andere Version des Films bekommen hätten, fände ich zum Beispiel auch interessant, was wäre, wenn Jessica Chastain Wissenschaftlerin gewesen wäre, aber auch immer noch die Gütige, ne? Und er vielleicht auch der Gütige, ne? Also das, da wäre der Film natürlich nicht mit diesen Gegensätzen funktional, aber ich finde diese Vorstellung einfach interessant, dass man dieses Gedankenspiel hat, so okay, was wäre, wenn er sich anders entschieden hätte, was wäre aus Jack geworden und ähnliches, ja.
Voll. Und deswegen aber auch in dem Kontext so, finde ich es ganz wichtig, dass es halt darum geht, auch in dem Film, dass niemand bestraft wird oder so göttlich bestraft wird für seine Entscheidung. Also Brad Pitt kann trotzdem am Ende irgendwie sich finden und zurückkommen und kann seine Erlösung finden und sowas. Also, und ich finde auch, was mir diesmal beim Schauen nochmal aufgefallen ist, was auch krass ist, bei einem Film, den ich jetzt bestimmt schon 8, 9 Mal geschaut habe in meinem Leben, ist mir das erste Mal aufgefallen, du hast ja ganz am Anfang von der Kinofassung diesen Flashback in die Kindheit von Jessica Chastain, wo sie auf dem Arm von ihrem Vater ist. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass der Vater Brad Pitt ist. Was ja dann impliziert, dass entweder sie eigentlich von jemandem aufgezogen wurde, der eher dieser Nature-Sache zugeschrieben ist und dann durch ihren freien Willen, nicht durch ihre Natur sozusagen, angepasst hat daran, dass sie eher den Weg der Güte gewählt hat. Oder es impliziert, dass sie dann, ja, wenn man es jetzt lustig sagen will, Daddy-Issues hat und sich deswegen jemand wie Brad Pitt ausgewählt hat und es sozusagen vorherbestimmt ist, dass sie genau so ein Gegenstück in ihrem Leben braucht vielleicht. Also, dass es deswegen gar nicht, dass es den richtigen oder falschen Weg gibt, sondern dass es immer so eine Balance sein muss halt.
Ja, voll. Spannende Beobachtung, muss ich mir nochmal anschauen. Cool, ist mir nicht aufgefallen. Ja. Dann, du hast es auch vorhin gesagt, ich glaube, man könnte noch stundenlang reden, man könnte auch nochmal sehr viel mehr sich noch reinbringen, obwohl wir uns...
Ich glaube, ich gründe einfach irgendwann den Tree of Life Podcast so werden das 100 Folgen.
Genau, ich bin gespannt. Und ich danke, dass du der Impuls warst, dass ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, weil ich tatsächlich sehr viel Respekt davor hatte, den nochmal zu gucken, weil ich den so großartig fand und die darauf folgenden Terrence Malick Filme für mich nicht mehr diese Wirkung hatten, leider. Und ich ein bisschen Schiss hatte, ich glaube, deswegen habe ich den so ein bisschen beiseite geschoben. Den nochmal zu gucken, werde ich den nochmal so gut finden, aber ich würde sogar sagen, obwohl ich den damals 5 von 5 auf Letterboxd gegeben habe, ist der Film noch mehr gestiegen, weil ich noch sehr viel mehr Facetten in mir, aber auch durch den Film und in dem Film sehen konnte. Und das ist für mich auch in der heutigen Zeit, wo sehr viel mit Dialog, sehr viel mit kleinen Kameraeinstellungen erzählt wird, wundervoll. Dafür fettes Danke.
Ja, freut mich. Ich kann auch nur Danke zurücksagen, weil dass du den Impuls gegeben hast, dass wir drüber reden, weil ich finde, das ist ja auch immer so das Ding, gerade bei Leuten, die öffentlich über Filme reden, man scheut sich immer so davor, seine Lieblingsfilme anzugehen, weil man irgendwie immer Angst davor hat, denen nicht gerecht zu werden und dann mal so gepresst zu werden, dass man drüber redet. Ja, fand ich trotzdem geil jetzt.
Ey, das ist der Konzept des Podcasts hier. Ich lade Menschen ein, sie reden mit mir über ihre Lieblingsfilme und warum es ihre Lieblingsfilme sind, auch noch Jahre später. Und das macht die Kunstform genauso aus. Und ich freue mich, wenn wir mal wieder einen Film zusammen gucken und sage vielen Dank und bis bald. Ciao.